Hallo liebe Leute, willkommen zur 92. Ausgabe des Eyes-on-Nintendo.de Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
Hallo.
Wessen Vater bist du denn?
Meines Vaters Sohn.
Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
Servus.
Und wir drei sind heute nicht alleine. Unser erster Gast ist der Felix, den ihr bei uns als 1998 Place kennt.
Guten Tag.
Und unser zweiter Gast ist der Daniel, der bei uns als Tiff registriert ist, aber bei seinen Freunden als Tiffy bekannt ist.
Servus.
Wir fünf haben heute einiges vor, denn wie schon in den letzten Jahren soll es an dieser Stelle wieder eine 3DS und Wii U Tops und Flops Ausgabe geben. Allerdings war bei der 2015er Ausgabe das Feedback von euch so, dass ihr gern auch einige User-Meinungen gehört hättet. Und da dachten wir uns, das ist eine gute Idee und jetzt sitzen wir ja also zu fünft und machen das in diesem Jahr. Bevor es aber richtig losgeht, gibt's noch eine kleine Einführung unserer Gäste. Bei Dennis, Markus und mir erübrigt sich das Jahr, denn nach über 90 Ausgaben sollte da ein ausreichendes Bild über uns entstanden sein. Aber damit ihr eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie ihr Felix und Daniel in puncto Gaming-Kompetenz einschätzen müsst, gibt's auf die Schnelle noch ein paar Fragen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Daniel an und fragen, wie lange spielst du schon Videospiele?
Seitdem ich denken kann.
Ah.
Nein, ernsthaft, also ich habe mit
also
drei
gestern,
oder vier,
oder?
Ja, ungefähr. Nee, ich habe mit drei oder so, ich weiß, mein Cousin hat einen NES damals gehabt und ein Kindergartenfreund von mir hat damals einen NES gehabt. Und das sind so die ersten Berührungspunkte mit Nintendo und Computerspielen. Wir haben dann, habe da auch irgendwann mal einen Gameboy bekommen, als ich so fünf rum war, sechs rum war, also war noch Kindergartenalter, aber spät. Mit den typischen Tetris, Mario Land, allen drum und dran. Ne? Irgendwann haben wir dann auch mal ein NES bekommen, also mein Bruder, meine ich mit wir eigentlich, aber wie das halt so ist bei Geschwistern, ne? Ihr bekommt was und mein Bruder gehört's. genau. Ironischerweise zu der Zeit, als der Super Nintendo rauskam, weil meine Eltern und mein Bruder nicht wussten, was ein Super Nintendo ist, haben sie halt auch den Nintendo gekauft. Ne? Was dazu geführt hat, dass ich dann mit den NES-Spielen eigentlich aufgewachsen bin, mehr oder weniger, und den Super Nintendo erst nach dem Nintendo 64 dann mal Gebrauch gekauft habe und da die wichtigsten Spiele praktisch nachgeholt habe.
Mhm.
Genau, N64, da war man von Anfang an dabei. War auch meine Lieblingskonsole von Nintendo bis dato. Auch die, mit der ich den besten Erfahrungen gemacht habe und meine Lieblingsspiele drauf sind. Später dann auf PC auch nochmal umgestiegen. Ich hatte auch mal eine PlayStation 2, aber die ist eher unwichtig gewesen in so meinen Feeling. Die war ganz nett, aber naja. Ich zock sehr gerne eben die alten, sagen wir, Nintendo-Klassiker, die man so kennt. Ich glaube, meine Lieblingsserien sind immer noch Mario und Zelda. Da dann halt auch natürlich gern so die, wie gesagt, so Adventure, Rollenspiel und Strategiespiele vor allem auch nochmal, aber die spiele ich dann halt eher auf dem PC. Ich spiele dann auf dem PC auch mal ab und zu mal einen Shooter oder sowas, aber ich bin doch eher so der Freund von Indie-Spielen und Nintendo-Spielen, also eher, sag mal, Spiele, die irgendwie spieldesigntechnisch interessant sind und smart sind und nicht einfach nur das nächste Call of Duty, in dem du dich wieder durch einen Film durchballerst. Das ist überhaupt nicht meins.
Und Sega, Sony, Microsoft waren nie ein Thema bei dir?
Nee, also die Xbox fand ich schon immer blöd, wenn ich ehrlich war, weil die überhaupt kein, also eine Konsole steht und fällt mit den Exklusivtiteln in meinen Augen, weil alles, was nicht Exklusivtitel ist, spiele ich lieber auf dem PC meistens. Da ist es billiger und angenehmer meistens. Und Xbox hat in allen Augen einfach kein einziges Alleinspiel. Also Halo habe ich den ersten und den dritten Teil gespielt mit einem Kollegen, also Co-op den dritten dann, und fanden einfach total langweilig, weil verglichen mit Crysis, was damals aktuell war. Wie gesagt, die PlayStation 4 macht mich zurzeit an, weil die wieder richtig coole Exklusivtitel haben oder auch einige Titel, die halt für nur Xbox und PlayStation raus sind und nicht für PC. Final Fantasy zum Beispiel.
Und was für Genres spielst du denn generell am liebsten?
So, ja, also grundsätzlich, ich würde sagen, Adventures und Strategiespiele sind so die zwei Hauptdinge, wobei Adventure jetzt natürlich breit gefächert ist. Ich liebe es, wenn ich Welten zu erkunden habe. Also Xenoblade zum Beispiel war super für mich, weil es eine riesige Welt zum Erkunden und Sammeln ist. Auch so Sachen wie Pokémon, wo man sammeln und erkunden kann mit Pokémon, ne? Und Story ist mir meistens nochmal relativ wichtig, wenn es kein Strategiespiel ist.
Gibt's auch Genres, die du gar nicht magst oder die du zwar mitspielst, aber aus eigener Initiative nicht anmachen würdest?
Ja, ich bin kein großer Fan von Beat'n'up-Spielen. Also egal, ob jetzt Street Fighter oder Tekken Tournament oder sonst was, mit dem bin ich irgendwie nie warm geworden. Klar, die hat man mal in der Jugend gespielt, wenn einer das mitgebracht hat, aber das war dann eher so.
Aber eine Runde Smash Brothers war ganz witzig.
Smash Brothers ist eine der wenigen Ausnahmen. Das ist auch, bei fast jedem hat Nintendo eine Ausnahme.
Da hatten wir eine Runde echt die lustige
Smash Situation. Brothers ist das eine, wo ich wirklich, wirklich Spaß habe, das eine Beat'n'up mit. Und wie man sagt, so, das ist so simpel, das ist das, wo ich Freude dran habe. Aber alle anderen bisher so, ne. Und Rennspiele, je realistischer, desto langweiliger für mich. Mein Super Mario Kart, wieder die große Ausnahme, ist super. Diddy Kong Racing 64 war damals auch toll. Aber grundsätzlich so irgendwie was mit Formel 1 oder Gran Turismo oder so, das sind Spiele, die lassen mich kalt, komplett.
Ja, Felix, wie sieht das bei dir aus? Wie lange spielst du schon Videospiele?
Ja, ich spiele ebenfalls eigentlich, seit ich denken kann. Dank meinem Bruder bin ich auch schon seit ich geboren wurde, großer Pokémon-Fan. Ja, damals halt, bevor die ganzen Konsolen kamen, hatte ich erst noch einen Gameboy und eine PlayStation 2. Auf den haben wir viel gespielt. Kam später halt noch, hat sich mein Bruder eine Gamecube gekauft, dann haben wir den Wii bekommen, dann habe ich auch ein DS gekriegt, PC kam noch dazu, und dann hat ein 3DS gekauft, eine Wii U bekommen und mein Bruder hat sich dann noch eine PS4 gekauft und ja.
Was spielst du so gerne für Spiele auf den Konsolen und Handhelds? Was bevorzugst du?
Ich bevorzuge eigentlich generell kein Genre. Ich kann mich mit vielen anfreunden. Was ich nicht so mag, sind Sportsimulationen oder allgemein Spiele mit Simulator im Namen.
Also SimCity oder FIFA oder sowas?
Ja, SimCity wird ja noch gehen, weil das ist so Aufbausimulationen, die sind doch ganz cool. FIFA finde ich total scheiße. Allgemein, ich bin auch kein Fußballfan, überhaupt nicht. Aber sonst spiele ich recht viel querbeet durch alle Genres durch einmal.
Aber du selbst hast in Anführungszeichen nur eine Wii U und einen 3DS.
Ja.
Spielst du auf deinem PC noch irgendwas?
Natürlich, da habe ich auch recht viel. Meine Steam-Bibliothek ist dank Holiday-Specials, Winter-Specials recht gut befüllt. Mein Kontostand ist es nicht mehr. Aber hat auch was Gutes. Dadurch habe ich die Bioshock-Reihe entdeckt, die ich ganz cool finde. Ansonsten momentan natürlich Pokémon Sonne. Trainiere ich gerade für die Liga.
Na gut, dann würde ich sagen, wir packen unsere Top- und Flop-Listen aus. Ich schlage vor, wir fangen mit den Wii U-Tops an. Ja, wer möchte anfangen? Oder soll wieder ich die Vorlage liefern, weil ihr euch alle so ziert? Gut, dann opfere ich mich, ich fange wieder an. Also ich habe 6 Plätze in den Tops. Mein Top 6 ist Fast Racing Neo. Ich weiß, es ist 2015 erschienen, aber dieses Jahr erschien der DLC. Und auch wenn das Spiel sich meiner Meinung nach dadurch nicht wirklich verändert, das hat natürlich mehr Umfang und ist natürlich genauso geil wie sonst, aber eben weil dieses Jahr noch DLC kam, dachte ich mir so, Erwähnung, ehrenhalber, stecke ich es noch mal rein, so, weil durch den DLC kann man das noch so quasi als 2016 irgendwie so durchgehen lassen. Und es ist ja auch sehr günstig, das Spiel kostet 15, der DLC 5 Euro, also mit einem 20 seid ihr dabei, kaufen, geil. Auf dem 5. Platz habe ich Super Meat Boy. Das ist ja eigentlich ein ziemlich altes Spiel, aber auf der Wii U ist es neu. Es kam, ich glaube, im Mai oder Juni raus.
Kam das nicht 2015 raus?
Nee, das kam dieses Jahr für die Wii U.
Ja, für die Wii U dieses Jahr, ja.
Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein ziemlich geiler Jumper. Die Geschichte ist natürlich typisch. Die Freundin von dem einen wurde entführt und du rennst halt durch die Level und verfolgst den Bösewicht sozusagen. Also im Grunde die Mario-Idee, allerdings sehr viel basischer, wobei Mario auch sehr viel Wert auf die Präsentation gelegt wird. Das heißt, das Durchwandern der Welt selbst, die ganzen Grafiken, wie die Gegner aussehen und so weiter, das ist da schon Teil des Erlebnisses. Bei Super Meat Boy ist die Grafik zwar auch sehr hübsch und auch weit von diesem Indie-Pixel-Kram, der sonst heute geboten wird, entfernt, aber es ist alles sehr einfach gehalten, sehr, sehr simpel gemacht, weil es wirklich nur darum geht, da ist ein Hindernis, da ist ein Gegner, weiche dem aus oder spring drüber oder kommen gar nicht erst in die Nähe oder so. Aber das tritt alles in den Hintergrund, weil die Steuerung so perfekt geil ist. Also die Figur reagiert genauso, wie man es drückt. Das ist wirklich, das kennt man sonst nur von Mario-Spielen. Und es geht da auch wirklich mehr, weil so ein Level dauert vielleicht 15, 20 Sekunden, dann ist man damit fertig. Es geht auch wirklich mehr darum, weiche auf möglichst geschickte Art und Weise dieser Stelle aus, springe hier rüber, spring sofort wieder da ab, spring da ab, spring da ab. Also es geht eigentlich nur darum zu zeigen, wie gut der eigene Skill ist, weil das Spiel merkt sich dann auch die jeweils beste Zeit. Und es klingt simpel, aber das ist genau das, was mir Spaß macht. Also dieses noch ein Level, ja, nur noch ein Level, ach komm, noch ein Level und einen mache ich noch. Das kann man 5-6 Stunden am Stück machen, bis man irgendwann merkt, Mist, jetzt muss ich aber ausmachen, ich muss morgen früh auch nochmal aufstehen. Also Super Meat Boy, wirklich Empfehlung für Jump'n'Run-Fans, aber nicht die, die auf sowas wie Mario, Sonic, Rayman stehen, sondern es geht um Geschwindigkeit. mein Platz 4 ist, und da war ich echt selbst überrascht, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2016. Also wohlgemerkt die Wii U-Version. Ich habe das wie die letzten Male, damals fing es ja schon mit der Wii an, immer so, ach ja, neues Mario und Sonic, ach ja, hm. Und dann hat sich meine Erwartung auch bestätigt, es war irgendwie nicht so toll. Dieses Jahr, ach ja, Mario und Sonic, machst du an. Ey, boah, macht das Spaß. Ey, das ist ja voll geil. Das ist ja super spannend. Ohohoho. Also ich habe das auch wirklich lange vor dem Release bekommen. Ich glaube, einen Monat oder 6 Wochen oder so vorher schon. Als Testversion, versteht sich, von Nintendo. Aber ich habe das auch bestimmt noch 3-4 Monate danach gespielt, weil immer noch mal hier eine Medaille, da noch mal was Besseres und da kann ich noch was erhöhen und da gibt's noch ein Kostüm, das ich noch nicht habe. Einfach, weil ich es wollte, nicht weil ich es musste. Also das Spiel ist wirklich gelungen, aber im Singleplayer. Im Multiplayer ist es so, ach, da fehlt mir Online, da fehlen mir Sprachmöglichkeiten, da finde ich es blöd, dass nicht mehr Disziplinen noch mit Highscore-Vergleichen sind und dass die Highscore-Vergleiche auch irgendwie so umständlich sind. Du musst immer alles einzeln anwählen, bla bla bla. Das ist alles so ein bisschen so kontraproduktiv, finde ich irgendwie. Aber trotzdem, im Singleplayer ist das Spiel super, kann ich definitiv nur empfehlen. Mario und Sonic 2016, Wii U, klasse. Bei mir auf Platz 3 ist Paper Mario Color Splash. Ich glaube, das werden wohl viele Wii U-Besitzer und Besitzerinnen ähnlich sehen. Die Überraschung des Jahres. Hätte wohl keiner mit gerechnet, dass Nintendo sich da nochmal so fängt.
Ich hab's nicht gespielt.
Wo ist dir?
Wer hat das denn noch gespielt außer mir?
Ich.
Nur du?
Ich bin noch nicht durch, aber ich bin dran und ich muss auch sagen, es begeistert mich. Also ich habe da jetzt auch schon gut 30 Stunden rein investiert und ich habe bisher nicht eine Sekunde davon bereut und hat mir einen riesen Spaß gemacht bis jetzt. Aber dazu mehr, wenn meine Tops kommen.
Okay. Und Dennis war, glaube ich, noch, ne?
Ich hab's nicht, leider.
Ach so, also tatsächlich nur Daniel.
Ich wünsch's mir noch. Sehr bald Weihnachten.
Ja, also es ist wieder ziemlich nah an dem klassischen Paper Mario System dran, obwohl auch viel von Sticker Star beibehalten wurde. Aber ich finde, auch wenn die Mischung noch nicht perfekt ist, irgendwas fehlt da noch. Es ist eigentlich mehr der Humor und der Wortwitz und die Animation und so weiter, die das Spiel wirklich spielenswert machen. Beim eigentlichen Gameplay merkt man, ach, da hätte man noch mal eine Schraube drehen können und da noch mal eine Mutter nachziehen, dann wär's, ah. Aber trotzdem, es ist wirklich gut. Es ist weit weg davon entfernt, dass man einfach nur sagen würde, ach ja, kann man spielen. Sondern es ist definitiv eine Empfehlung wert.
Das Kampfsystem hat so seine Macken und auch wenn ich es okay finde, sehe ich, wie Leute das nervig finden können, weil es halt auch immer ein bisschen Spielfluss reinnimmt, wenn man dann wieder in getroffen wird und eben in diese Kartenmodus reinläuft, zumal man halt immer dieses Abschätzen, welche Karte nehme ich jetzt, damit ich maximal rauskomme. Also alle Gegner sind tot in möglichst wenig Verbrauch. Das ist so,
Ja, vor allem, weil man auch nicht weiß, wie viel Schaden richtet die Karte eigentlich an, genau. Und wie viel Energie haben die Gegner noch.
Genau, das ist so also selbst nach, wie gesagt, ich habe schon viele Stunden gespielt, ist das auch unglaublich schwer abzuschätzen. Ich bin mittlerweile zu rübergegangen, fast nur noch den Hammer zu nehmen, weil ich den ein bisschen OP finde und man damit leicht durchkommt und ich da dann auch den Trigger gut treffe. Also ich finde auch dieses Quicktime-Event so, Anfang war es ganz nett, aber auf Dauer wird es ein bisschen zäh. Aber was es halt richtig gut macht, und das hat wirklich typisch Nintendo grandios, sind das Level-Design und Ideen, die sie reinpacken. Das ist halt einfach der Hammer. Also was da für Ideen reingekommen sind und auch wie viel Liebe da mit dieser Paper-Optik, also mit diesem, alles ist ausgeschnitten und zusammengeklebt, Optik da rein passiert ist. Das ist wunderbar.
Gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Platz. Axiom Verge. Man könnte auch anders sagen, Super Metroid 2. Ich betone Super Metroid, weil es mich wirklich mehr an das Super Nintendo Metroid erinnert als an das NES Metroid. Aber Axiom Verge ist einfach grandios. Also wer Metroid mag, der bekommt hier alles, was er will. Das ist einfach geil. Das spielt sich haargenauso. Du bist halt männlich und nicht wie bei Metroid weiblich, aber du hast verschiedene Waffen, du kriegst Power-Ups, du kannst höher springen, doppelspringen, du kannst dich durch Wände bohren, du kannst Abkürzungen nehmen und geheime Gänge finden und du kommst an bestimmten Passagen noch nicht vorbei, weil da irgendeine Blockade ist oder es dich zu viel Energie kosten würde, bis du es ans Ziel schaffst und du probierst mit deinen Möglichkeiten rum, ob du es irgendwie austricksen kannst, dass du nicht doch jetzt schon in diesen Bereich kommst und du musst gegen Mittelbosse kämpfen, also wirklich exakt wie bei Super Metroid. Das Spiel ist einfach großartig.
Diese Hackerwaffe, mit der du die Feinde manipulieren kannst.
Du glitscht die dann so weg, genau. Das
Ich finde das Spieldesign mit dieser Ding einfach super. Also ich habe es noch nicht viel gespielt, dazu auch später noch mal mehr, aber es ist auf jeden Fall, steht auf der Liste, spiele ich über die Weihnachtsferien durch, ganz, ganz weit oben.
Unbedingt, das ist klasse. Ich habe das mit so einer Wonne durchgespielt, das kann ich nicht beschreiben. Es hat einfach nur Spaß gemacht.
Von dem, was ich bisher gesehen habe, wie gesagt, noch nicht viel Berührung damit gehabt, aber auch einfach die Atmosphäre, die da drin liegt. Und man merkt einfach wieder, wie so ein Indie-Entwickler-Team einfach Leidenschaft für so ältere Spiele gehabt hat und dann gesagt hat, wir wollen da einen Nachfolger für rausbringen, den jetzt Nintendo in dem Fall oder wer auch immer der Rechteinhaber von dem Spiel ist, nicht hinkriegt oder nicht machen will, warum auch immer. Und da einfach so wunderbare, grandiose Sachen hinbekommen hat, auch die mal spielmechanisch so einen Schritt nach vorne machen und mal neue Sachen reinbringen.
Ja, das ist es auch, weil es ist auch wirklich, die Steuerung ist klasse. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, auch Leute hätten sie aber nochmal. Also klar, ein paar mehr Level hätte ich gerne noch gehabt. Jetzt, wo ich durch bin, würde ich gerne nochmal länger spielen. Aber das ist auch so eine Sache. Es gibt auch die Möglichkeit, Speedruns zu machen und die Zeiten über so eine direkte im Spiel abrufbare Online-Liste zu gucken, wer am schnellsten war und alles. Dann gibt's die Möglichkeit, die Speedruns vollständig zu machen oder eben nur so schnell wie möglich zum Boss und den besiegen. Allein auch bei so Kleinigkeiten merkst du, wie viel Mühe sich da gegeben wurde. Die Musiken, die erzeugen zwar eine etwas andere Atmosphäre als bei Metroid, aber du hast auch so was leicht Depressives, so immer so eine irgendwas Bedrohliches ist da in der Luft irgendwie. Also es ist ein anderes Feeling als bei Metroid, aber es weckt dieselben Emotionen beim Hören, beim Spielen. Einfach klasse.
Aber auch gerade das mag ich, dieses eher düstere Mal oder ist es so, ich sag immer, das, was Dark Souls so ein bisschen salonfähig gemacht hat, dass halt auch alles mal nicht so happy sein kann und alles so eine richtig depressive, düstere Stimmung drin sein kann. Da kamen mir ein paar Spiele in letzter Zeit raus, die das ein bisschen versucht haben aufzunehmen.
Ja, vor allem, wenn sich die Story so langsam entwickelt und du verstehst dann, warum du da bist. Du hast ja immer so eine, ich will jetzt mal nicht spoilern, aber ein Wesen spricht ja ständig zu dir und du erfährst dann immer mehr, wer dieses Wesen ist, dass es früher mal mehr Wesen dieser Art gab und was passiert ist und so weiter und so weiter. Und plötzlich passiert dann was im Storyverlauf und du merkst, ach du meine Güte, jetzt begreife ich das erst. Allein da auch so diese Neugier, was ist denn da los, worum geht's hier eigentlich, was mache ich hier, warum bin ich hier, wie komme ich her? Wie das so nach und nach aufgedröselt wird, das ist einfach spannend. Also Axiom Verge, für Wii U oder auch für andere Plattformen, gibt's glaube ich auch bei Steam und PlayStation 4 und so, kaufen, das ist hammergeil. Ja, mein persönliches Top 1, also das beste Spiel für mich 2016 für die Wii U. Eigentlich keine Überraschung, aber es hat mich dennoch irgendwie gewundert, dass es mir auf der Wii U noch mehr Spaß macht als auf dem 3DS. SteamWorld heißt.
Dachte ich mir.
Ich hatte es ja letztes Jahr schon auf meiner Topliste für den 3DS, weil es ja 2015 erschien, dieses Jahr für die Wii U 2016 also erschien. Es ist dasselbe Spiel, derselbe Umfang, dieselbe Steuerung, dieselbe Grafik, natürlich in HD, dieselbe Musik und alles. Es ist das exakt selbe Spiel, aber es spielt sich auf der Wii U besser, bequemer, weil man auf einen schönen großen Fernseher guckt und sich nicht immer den 3DS vor die Nase halten muss. Das allein hat es mir schon viel bequemer gemacht. Ansonsten unterscheidet sich das Spiel wirklich in gar nichts. Es gibt keine anderen Waffen oder mehr Missionen oder irgendwas. Ich habe es auf der Wii U sogar auf 3 Stufen durchgespielt. Auf Normal, auf Veteran und dann auf Elite. Also das Spiel ist einfach, das macht so einen verdammten Spaß. Kaufen.
Wenn am Ende vom Urlaub noch ein bisschen Zeit ist und der Pile of Shame ein bisschen kleiner geworden ist.
Und noch Geld am Ende des Monats.
Das ist gerade tatsächlich nicht ganz das große Problem, wirklich mehr die Zeit.
Ja, dann gebe ich jetzt ab an...
Ich würde weitermachen, da wir einige Parallelen haben.
Ja gut, dann übernimmt Daniel jetzt. Bitte, Daniel.
Ganz kurz vorweg, ich habe in dem Jahr das halbe Jahr damit verbracht, Xenoblade durchzuspielen. Das kam aber ganz knapp nicht 2016 raus. Deswegen kurze Anmerkung, wäre auf Platz 1 oder 2 gelandet. Superspiel, wenn ihr gern entdeckt und gerne meine große Welt mit so einem Japano-RPG wieder sucht. 1A Game. Vielleicht warten auf die Switch-Version, okay, aber super. Ich habe einen Top 4. Aus dem simplen Grund, weil ich Axiom Verge noch nicht so weit gespielt habe, um es wirklich einordnen zu können. Ich hätte es vermutlich auf Platz 2 oder 3, so wie es gerade riecht, eingeordnet vom Gefühl her. Aber ich wollte jetzt keine Zahl dazu nennen, ohne ein bisschen weiter reingespielt zu haben. Eben aus den Gründen, die wir, glaube ich, vorhin schon ziemlich totgetreten haben. Schönes Retro-Feeling. Auf Platz 4, Super Meat Boy. Ich habe es damals schon für einen PC gezockt. Also aktuell war es ja schon auch schon wieder 5 Jahre her oder so.
Das ist ziemlich alt eigentlich, das Spiel.
Ja, es ist ziemlich alt. Damals.
Sie haben es auch ziemlich lang versprochen und irgendwie kam es dann doch irgendwann.
Ja, damals war ich noch im Bachelor, glaube ich. Ja, das ist ziemlich alt. Ich find's auch super toll. Es hat einen coolen Humor, der natürlich, ich sag mal, nicht jedermanns Sache ist, aber wie gesagt, Mario versucht eher so auf ein schönes Level-Design zu gehen, wo du was entdecken kannst und dich irgendwie so dieses oh, schön, ah, cool Gefühl hast Und bei Super Meat Boy ist es halt auf hart getrimmt und auf, du weißt so, oh, wie will ich da durchkommen, scheiße, Probleme, wie ich da durchkomme, du versuchst es und irgendwann nach dem 105. Versuch schaffst du es am Ende vom Level zu kommen, denkst du so, yes! Vor allem, was sie halt richtig schön gemacht haben, das hört sich jetzt frustrierend an, wenn man sagt, man muss ein paar Mal, man stirbt oft pro Level, aber auch das haben sie auch wunderbar gelöst. Also man ist praktisch instant wieder beim Start, ohne Ladezeiten, ohne sonst was.
Das geht flutsch,
ja. Das ist wirklich drauf getrimmt und vom Spieldesign auch sehr gut drauf gemacht, dass man eben stirbt und man sieht am Ende ja auch, wie oft man wo überall gestorben ist. Wunderschönes Spiel, wenn man es noch nicht gespielt hat für einen PC, warum auch immer, Wii U, holt's euch, guckt's euch an. Auf Platz 3, Lego Star Wars. Force Awakening. Ich kann es im Koop empfehlen. Wenn ihr es alleine spielt, dann vielleicht so, ist es immer noch gut, aber es verliert sehr, sehr viel. Aber wenn ihr irgendwie einen Freund oder eine Freundin habt, mit der ihr gerne zusammen mal Koop spielen wollt, ist es herrlich. Also auch wieder ähnlich wie bei Mario Color Splash, ein super Humor, der auf Flügel ist. Und hinzu kommt, muss man sagen, ist es, glaube ich, das einzigste Star Wars Force Awakening Spiel, das bis jetzt raus ist. Und ich meine, der Film ist auch schon wieder ein Jahr her. Möge mich korrigieren.
Ja, es gab's auch für 3DS und Xbox und so. Also Force Awakens.
Ja, auch für einen PC, aber es gab kein grundsätzlich anderes Spiel. Wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen fummelig, manchmal verliert man auch gerne die Übersicht, gerade wenn man zu zweit spielt, weil sich der Bildschirm dann ja immer je nachdem splittet oder auch nicht. Aber davon lebt das auch so ein bisschen, dass man sich dann halt gegenseitig ein bisschen anschreien kann und sagen, ah, komm zurück und da, nein, wir gehen dahin. Ja, nee, da ist die, wir müssen da allein, nein, wir müssen erst noch das so hin, oder du bist ein Idiot.
Das ist halt ein typisches Lego-Spiel. Also die sind ja alle gleich. Ja, wenn man mal eins gespielt hat, kennt man die anderen auch. Also man muss halt Lust drauf haben oder nicht.
Das stimmt, aber ich habe davor, glaube ich, erst ein Lego-Spiel gespielt und das auch nur angespielt gehabt. Deswegen bin ich da ein bisschen unverbraucht. Aber wie gesagt, wenn ihr einen guten Freund habt, mit dem ihr gerne Koop-Spiele spielen könnt, ja, es ist wieder ein Lego-Spiel in dem Sinne, aber es macht Spaß. Und vor allem, wenn man das Star-Wars-Setting dazu macht, ist es wunderschön. Okay, auf Platz 2, und jetzt kriege ich vermutlich ein bisschen Gegenwehr, Star Fox Zero.
Nö, keine Gegenwehr.
Ich fand's toll. Ich habe auch viele Kritikpunkte an dem Spiel, obwohl ich es gut fand, aber interessanterweise sind meine Kritikpunkte in eigentlich keiner Rezession vorgekommen, die ich bisher gesehen habe. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der die Steuerung mit dem Gamepad toll fand. Also ja, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, am Anfang beißt du mal einen Controller rein, aber...
Vor allem reinfuchsen.
Ja, genau. Aber ich fand's cool, weil ich mag Sachen, die Multitasking sind. Ich meine, ich habe ja auch lange viel StarCraft 1 und 2 gespielt, wo man Multitasking einfach braucht. Und daher hatte ich da auch nicht so die Probleme reinzukommen. Ich verstehe total, wenn Leute da ein bisschen frustriert sind am Ende, damit klarzukommen. Und ich habe auch festgestellt, wenn man den Controller richtig haltet, also so nicht, dass man nach unten gucken muss, sondern Richtung Bildschirm praktisch, geht das nochmal deutlich besser. Ja, ich fand die Action cool. Ich meine, das Level-Design war nicht ganz so gut wie in Light Wars, okay, gegeben, aber man hat halt trotzdem hier seine Explosion, da seine High-Momente und auch da wieder, ich mag es, wenn ich ein bisschen gefordert bin. Und auch wenn ich die ein oder andere Mission 2-3 Mal spielen musste, um durchzukommen, war dann die Freude umso größer, als ich es geschafft habe. Das Einzige, was ich wirklich schade an dem Spiel finde, ist einmal die Gyrocopter-Mission. Ich glaube, die hat kaum einer gerne gehabt, wirklich.
Ja, und das wirkt halt auch so reingesetzt. Das war ja, so wie die U-Boot-Mission beim N64. Das war so, hoffentlich ist man da bald durch, dass man zum nächsten kann.
Die U-Boot-Mission fand ich noch okay, verglichen damit. Also
ja. Aber die U-Boot-Mission hast du einfach nur bam, 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 ja, bam, bam, Rolle, ja, bam, bam, bam. Das war so... Pff.
Aber was mich halt wirklich gestört hat an dem Spiel am Ende, also um den Downer nochmal zu prägen, war im 64er-Teil muss man ja immer von vorn anfangen. Und entsprechend, wie man dann praktisch, wie gut man ist, also wie gut man auch eine Mission geschafft hat, kam man auf einen leichteren oder schwierigen Schwierigkeitsgrad. Wenn man diese Independence Day-Mission nicht geschafft hat und das große Mutterschiff deine Basis zerstört hat, war dein Spiel nicht vorbei. Ist auf einen leichten Schwierigkeitsgrad gekommen. Und das hat halt einfach jedes Mal so eine eigene Geschichte erzählt. Da vom aktuellen Teil praktisch speichern kann und wieder laden kann und die nicht nacheinander spielt, sondern jederzeit jede Mission spielen kann und dann eher so dieses so, naja, ich suche das geheime Level-Prinzip ist, fehlt das da. Und zumal eben auch, man muss jedes Missionsziel erfüllen. Wenn man in der Mission, in der die Raketen geflogen kommen, die Raketen nicht abgeschossen bekommt, ist vorbei. Und ich finde, da haben sie einfach mit wirklich Kleinigkeit, einfach so ein bisschen nachdenken und Design ändern, viel kaputt gemacht in meinen Augen. Auch wenn es immer noch ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe viel Spaß damit gehabt. Ich habe das wirklich für ein paar Monate gespielt.
Paar Monate, wow.
Und auf Platz 1 Mario Color Splash.
Oh, Platz 1 sogar.
Für mich war das das beste Videospiel in dem Jahr.
Ja, so gut fand ich es dann, weiß ich nicht. Da war ich, na gut, ist ja deine Liste.
Genau. Nein, ich glaube, wir haben es vorhin schon gut breit getreten. Ich fand es schön. Ist nicht jedes Mario-Spiel ist gut, aber das ist sehr gut.
So, wer möchte als nächstes? Dennis, Markus, Felix?
Mir egal, ich kann auch weitermachen.
Ja, komm, schieß, Dennis.
Also, ich habe eine mehr oder weniger Top 6. Also, dieses Jahr war es echt auch wieder ziemlich schwierig.
Es gab ja nichts,
aber auch beim 3DS. Ich meine, es gab ja schon ein paar Sachen, aber ich habe auch nicht alle davon, wie zum Beispiel, ich habe kein Paper Mario und das wäre bestimmt unter die Top 3 gefallen, weil ich denke, dass es ein gutes Spiel ist und ich habe es mir aber halt noch nicht geholt. Deswegen auf Platz 6 habe ich eigentlich 3 Titel, und zwar weil die alle so ein bisschen in dasselbe Genre reinfallen. Und zwar habe ich da nämlich einmal U-Host, Pictoparty und Act It Out. Und das eine ist quasi Quizduell, das andere ist Montagsmaler und das dritte ist Charades. Also alles so mehr oder weniger Partyspiele. Und ich finde, für so Partyspiele, wenn man mal ein paar Leute da hat, kann man natürlich auch mit Papier oder einer Tafel oder irgendwas spielen. Aber ich finde, wenn halt ein Gerät da ist, wie jetzt die Wii U mit Gamepad, wo man super toll drauf malen kann und der Computer rechnet einem die Punkte zusammen, das ist irgendwie sehr praktisch. Auf so Silvesterspielen oder irgendwelchen Partys oder so, wenn man dann halt doch mal sowas auspacken möchte, dann finde ich die Dinger eigentlich ganz gut. Und ich finde, es gab auf der Wii damals recht viele Quizspiele und auf die habe ich erstmal immer ein bisschen Lust und auf der Wii U gab es einfach gar nichts. Und dann haben sie halt U-Host gebracht, was allerdings schade war, dass es nur Englisch ist. Deswegen habe ich da ein bisschen Zeit geopfert und da ein paar deutsche Fragen gemacht aus einem Wer wird Millionär-Kartenspiel. Habe ich dann so Fragen gebaut, das konnte man da, und habe dann einen großen Katalog gebaut. Allerdings ist es ein bisschen lahm, das Spiel, sage ich mal, aber es ist einfach schön, dass es mal solche Dinger wieder gab, eben wenn das Gamepad eine gute Basis dafür bietet.
Also quasi Partyspiele für jedermann.
Ja, genau. Das ist halt leichte Unterhaltung, holt man raus, jeder weiß, was man machen muss, weil man es halt kennt. Montagsmaler, ja, ich kriege einen Begriff und male dann ein Bild und andere müssen es raten. Einfacher geht's nicht. Deswegen, ja, fand ich das passend. auf Platz 5 habe ich Tumblestone. Es gibt nämlich nicht wirklich viel Tetris-Material, auch im Multiplayer auf der Wii U, sondern nur 3DS. Warum auch immer, Ubisoft oder wer macht das?
Ich glaube Ubisoft, ja.
Verstehe ich nicht. Tumblestone zeigt ja eigentlich quasi, dass man mit Multiplayer sowohl lokal als auch online viel Spaß haben kann. Und es ist halt ein bisschen anderes Prinzip, dass man halt diese Steine nach oben abschießt. So ein bisschen dieses Rubble Bubble oder wie das heißt, oder Bobble, irgendwas mit diesen Blasen.
Bubble Bobble.
Aber es geht halt darum, dass man eben 3 gleichfarbige Steine abschießt, damit man an die drankommt, die eben drunter liegen. Und es gibt dann auch so Sachen wie, dass halt mal so ein Block ist, der sich bei jedem Draufschießen auf irgendeinen Teil jedes Mal immer wechselt. Also offen ist, zu ist, offen ist. Und je nachdem, ob es jetzt offen oder zu ist, kommt man an den Stein dahinter. Man muss halt sagen, es ist im Multiplayer sehr, sehr hektisch. Also mein Tetris kann auch hektisch sein, aber generell hat man ja schon ein bisschen Zeit, seine Blöcke zu machen. Aber hier ist es schon zack, 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 oh. Aber ich fand's, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr dran zu knabbern gehabt an manchen Sachen. Und bei einem haben wir sogar zu dritt geknobelt. Wie kann man das schaffen, dass da kein Block mehr übrig bleibt? Und letztendlich haben wir es dann doch irgendwie hingekriegt. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Also ich hätte es vielleicht auch sogar ein bisschen höher gemacht. Deswegen meine Top 5 kann ich, glaube ich, jederzeit irgendwie umstellen, weil ich immer irgendwas finde, was gut oder schlecht ist. Jetzt habe ich halt mal die Reihenfolge so. Auf Platz 4 habe ich Star Fox Guard, weil ich fand die Idee eigentlich mit diesen Kameras und diese Roboter aufhalten, dieses Tower Defense Prinzip, mag ich ja eh so ein bisschen, fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ich habe es eigentlich nicht viel im Multiplayer gespielt, was ich eigentlich auch gerne mal probieren würde, weil wenn halt viele Augen da sind, die halt irgendwas rufen, da, pass auf, Kamera 3, oh nein, pass da auf, Kamera 4, dass man dann weiß, okay, da muss ich jetzt hin und schieße dann die Roboter da ab und wenn es eng wird dort und wenn man das halt alleine macht, dann wow, kommt man schon so ein bisschen in Panik. Aber ich fand es dann doch so interessant und mal einfach was Neues und mit dem Star Fox Feeling fand ich irgendwie echt ganz cool. Ja, und Platz Nummer 3 ist ein bekannter Titel, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und irgendwie genau aus dem gleichen Grund, wie Jörgs gesagt hat, die Mario-Sonic-Spiele sind halt so, ja, mal gut, mal weniger gut, aber irgendwie nie so richtig toll. Und der Singleplayer, der hat echt, ja, hat bei Laune gehalten. Es gab viel zum Freispielen, manchmal ein bisschen fummelig. Der Multiplayer, ja, weiß nicht, der ist auch immer so langsam.
Was ich an der Reihe so ein bisschen schade fand, ist, es hat sich immer so ein bisschen angefühlt oder angesehen, als ob sich Nintendo da so ein bisschen ihre IPs verkauft hätte, um nochmal einen schnellen Euro zu machen. Klar, es ist jetzt keine Shuffleware oder irgendwie sowas, okay, aber so also sag mal, Spiele, die auf einen Termin landen müssen, wie für eben Filme oder eben Sportevents, die sind auch immer tricky, weil man da ja sein Release-Datum nicht nach hinten verschieben kann, ohne weiteres. Ich hätte lieber ein besseres Mario Party wieder als dass du da irgendwie so ein Olympischspiel machen, wo du dann auch coole Minispiele hast, weil das ist irgendwie, ist kein Fisch, ist kein Fleisch, weißt du?
Man darf aber da auch nicht vergessen, dass die mit den Spielen ja nicht erst 2 Monate, bevor sie die Lizenz haben, anfangen, sondern die wissen ja gut, 2016 wird in Rio sein, wir kümmern uns schon mal um die Lizenz, aber wir fangen auch schon mal an zu programmieren. Und dann hätten sie es im Zweifelsfall halt, keine Ahnung, Ägypten 2024 genannt oder so. Also dann hätten sie halt noch gewartet damit.
Ja, deswegen, das stimmt schon, was du sagst. Und ich finde es auch jetzt nicht eine Reihe, die man jetzt jedes Jahr haben muss, weil dafür ist es einfach nicht gut genug. Also vom Multiplayer her. Ich habe auch gedacht, hey, wenn der Singleplayer Spaß macht, dann ist der Multiplayer bestimmt auch cool. Und dann haben wir es irgendwie zu zweit so ein bisschen gespielt, gedacht, ja, hier ein bisschen drücken. Ja, ich meine, ich finde, das war früher irgendwie besser, weiß nicht. Auch so diese Olympic, die Winter Olympics oder diese Spiele, diese
ich weiß, was du meinst.
Sports Games, wo man wie ein Verrückter auf die Tasten gedrückt hat.
Winter Games,
ja, Winter Games, Summer Games.
Track and Field, oder?
Ja, Track and Field, genau solche Sachen. Da war das irgendwie zwar auch so ein bisschen rumdrücken, aber das war irgendwie so fordernder oder irgendwie anders. Und hier ist es so, ja, okay. Und halt klar, online, dann macht's ja eh keinen Sinn, wenn das nicht dabei ist. Ja, jetzt Platz 2 und 1. Ist immer so schwierig, wenn man kein Material hat, aber ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, Star Fox doch auf Platz 2 zu machen, also Star Fox Zero, weil ich war ja schon begeistert, dass es im Vergleich zu wie es am Anfang aussah und was ich da in Frankfurt so ein bisschen gespielt habe, so gedacht, und als ich es dann endlich hatte, fand ich es dann echt ganz cool, ein bisschen fummelig am Anfang mit der Steuerung, bis ich dann gemerkt habe, ja, ich brauche dieses Bewegungsding gar nicht, wenn ich mein Gamepad ganz ruhig halte, dann habe ich ein ganz normales Star Fox.
Sie hätten einen Switch reinmachen sollen, dass man auch ohne Ding steuern kann. Genau. Ja, da gebe ich auch jeden recht, das wäre gut gewesen. Aber da hätte vermutlich keiner mit der Bewegungssteuerung gespielt.
Das ist halt das Problem. Und es war auch so dieses, ja, das Gamepad kann aber das und das wollen wir jetzt euch zeigen, dass es so, so cool ist. Na, nee. Ja, es hat mir doch aber ziemlich Spaß gemacht, weil es einfach mal wieder geil war, in Star Fox ein mehr oder weniger neues zu spielen. Ich meine, es hat ja schon viele Anspielungen an die alten oder an Star Fox 64 gehabt.
War ja so eine Art Reboot, das war
genau.
Auch so, zum einen fand ich es cool und bei anderen Sachen war ich mir so,
Genau, es hat halt auch so viele Level, die eigentlich ziemlich cool sind, dann hat es halt welche, die halt so gar nicht so toll sind und im Sinne von Langzeitmotivation, da hat mich das auf dem N64...
Den habe ich jahrelang gespielt, da habe ich sogar die Virtual Console Version nochmal geholt, um es weiter zu spielen.
Es ist halt einfach ein cooles Feeling, also Star Fox, diese Luftschlachten, das ist halt schon ziemlich cool, die Charaktere auch wieder zu sehen und in Action und die Grafik sah ja dann im Endeffekt ja schon ziemlich cool aus, okay, auf dem Boden jetzt nicht immer so wirklich toll von den Texturen, aber es war halt irgendwie, hat doch einen überwiegend guten Eindruck hinterlassen. Es hat sich allerdings mit einem Indie-Titel den Platz streitig machen müssen, den ich dann doch, es ist schwierig. Also wie gesagt, die sind beide auf Platz 1, 2. aber ich habe jetzt einfach auf Platz 1 Cigarette drauf gemacht. Es ist nicht die Zigarette, sondern Zigurat. das ist quasi ein Dungeon-Crawler in der First-Person-Perspektive. Man ist eigentlich Magier, sammelt Waffen ein am Anfang, Zaubersprüche, also man schießt mit Zauberstäbe, macht Feuersachen, irgendwelche anderen Angriffe und muss von Raum zu Raum gehen. Also das heißt, das Spiel generiert sich auch nach jedem Mal Sterben, was nicht so wenig vorkommt, generiert sich der Raum neu. Man kann nie sagen, ich laufe jetzt wieder geradeaus und da ist wieder der Gegner der Raum, sondern das wird immer alles neu gebaut. Und dadurch hat es halt jedes Mal neues Feeling eben, also neue Herausforderungen, so wollte ich sagen. Es ist halt so ein bisschen auch, man kommt in den Raum, zack, der wird verschlossen und kommen erstmal Gegner. Die muss man alle platt machen und dann kann man wieder in einen anderen Raum. Also eigentlich ganz banal, aber es hat trotzdem diesen Reiz. Man will es irgendwie schaffen, man will sich da durchhauen. Es ist schwer. Man trifft auch solche Räume mit so Schreine, wo man dann sich ein bisschen aufleveln kann oder wo man bestimmte Aufgaben erledigen muss, dass man halt so ein Portal zerstören muss, dass da keine Gegner mehr durchkommen. Ja, man kommt dann in nächstes Level und dann wird es immer schwieriger und versucht halt diesen Tower nach oben zu kommen. Und irgendwie hat mich dieses Labyrinth, dieses alte Feeling überrascht. Das war irgendwie toll. Der einzige Nachteil war, dass es doch stark Ruckler-Probleme hatte. Also wenn viele Gegner da waren, ging die Framerate schon ein bisschen im Keller. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil ansonsten fand ich das Prinzip und auch wie es gemacht war, auch sah echt wie so Unreal Engine teilweise diese Lichteffekte aus. Wirklich positiv überrascht und also entweder Star Fox Zero Platz 1 oder Cigarette Platz 1 nimmt sich eigentlich nicht viel, aber die beiden waren so die Top-Dinger dieses Jahr.
Dann schlage ich vor, wir machen jetzt mal mit Felix weiter.
Ja gut, ich habe klassisch 5 Tops. Auf Platz 5 habe ich das Mario und Sonic 2016.
Oh, das kommt aber gut weg bei uns.
Ja, eigentlich die Balldisziplinen haben mir eigentlich echt viel Spaß gemacht. Vor allem das Rugby, das spiegelt halt wieder, wie ich eigentlich Fußball spiele.
Ja, okay.
Sollte mich mal bei Strikers Charge stellen. Ich tue eigentlich nichts anderes, als den Rest in die Elektrozäune reinzuschmettern.
Mit dir isst man besser keine Kirschen.
Oder spielt kein Fußball. Nein, also Balldisziplinen waren ganz cool, vor allem in dem Traumodus oder wie das auch immer hieß.
Mit diesen Extra-Anforderungen, das ist schwer.
Stimmt, das war dann schon mehr Strikers.
Mhm. Ja, die Laufdisziplin hingegen fand ich eigentlich, da muss man nur diesen Supersprinter einsetzen und schon basht man die ganze Zeit durch und das, nee.
Ach, es geht beim Staffellauf oder so, da finde ich das schon relativ.
Ja, du musst beim Staffellauf nur den Übergang perfekt machen und schon sprintet die ganze Bahn.
Ja, aber das musst du erstmal schaffen, weil die Zeit, gerade bei den letzten ein, zwei Staffelübergaben, da musst du Gas geben.
So schwer ist das jetzt auch nicht.
Nein, so schwer nicht, aber wenn man sich dann doch verdrückt, dann hat man schon ein Problem.
Ich habe es geschafft, da die ganzen 400 Meter schon mal einfach durch zu Spezialsprinten oder so man nennt.
Hast du denn auch auf der schwersten Stufe das schon gespielt, Stufe 4?
Nee, so viel habe ich das jetzt auch nicht gespielt. Aber,
es gibt da einige Disziplinen, da schaffe ich ums Verrecken nicht mal die Bronzemedaille.
Ja, ich habe ja auch noch nicht alle Charaktere frei. Ich weiß nicht, ob ich die jemals alle kriegen werde. Tischtennis fand ich auch noch cool, dass man sich selbst frei bewegen konnte. Bei den vorherigen war es ja so, dass der Charakter sich selber bewegt hat und man quasi nur die Fernbedienung hin und her schwingen musste. Das fand ich auch cool, dass sie diese Spezialschläge aus Tischtennis entfernt haben. Das war ja in den 2012er, das war echt ein bisschen schrecklich mit den ganzen Spezialsachen da.
Aber doch nur eher so eine Art Verlegenheitsgeste, damit die Liste auf 5 kommt. So habe ich das jetzt rausgehört.
War halt nichts anderes da.
Er macht's gleich wieder runter.
Ja, so ungefähr. Platz 4 habe ich das DLC von Fast Racing Neo.
Yes.
Die Strecken fand ich ganz cool. Vor allem die eine, wo man auf dieser Raumstation ist und da direkt am Anfang mit den Feuerwellen beschossen wurde. Ja, es war schön zu sehen, dann so vorbeizufahren und dass dann ein anderer von diesen Feuerwellen zu getroffen ist, wer getroffen wurde. Es war echt schön zu sehen. Hat man mich nicht getroffen.
Aber fandst du auch, dass die DLC-Strecken sich irgendwie ein bisschen schwerer anfühlen,
ja,
als die normalen Strecken?
Auf jeden
Strecken?
Fall. Vor allem die eine Strecke, da war auch ein Part, da waren mitten auf der Strecke diese Laserstrahlen. Ich bin da in einer Runde zweimal reingefahren und war dann vom zweiten auch direkt wieder auf dem zehnten. Ja, sind coole Strecken. Das Spiel ist ja nicht gerade einfach. Also vor allem frage ich mich, wie die anderen es schaffen, immer so schnell zu sein. Ich muss ja teilweise nur geradeaus fahren und werde direkt von 10 Leuten überholt.
Wahrscheinlich drücken die einfach die ganze Zeit den Gas-Button.
Ich bin Mario.
Ach so, daran könnte es sein, ja.
Wir haben es verliert.
Dritter Platz habe ich Virtual Console stehen. Da sind ein paar Sachen gekommen dieses Jahr, die ich ganz cool fand. Einmal Mystery Dungeon, Team Blau habe ich mir geholt. Und da ist positiv aufgefallen, dass die Musik viel besser war als auf dem GBA. Weitaus besser. Dann Pokémon Snap, was ich toll fand als großer Mario Party Fan. Seit meinen ersten Tagen, dass Mario Party 2 gekommen ist, direkt erstmal, nachdem es rauskam, geholt.
Da habe ich jetzt gleich Bock drauf, das müssen wir mal wieder spielen.
Ja, auf jeden Fall. Viel mehr habe ich im Virtual Console auch nicht mehr gekauft, die 3 Titel halt. Ja, Platz 2 habe ich wieder ein DLC für Smash Brothers, Corrin aus Fates, dass der hinzugekommen ist. Also, ich finde ihn echt cooler Charakter, ein bisschen stark, eine hohe Reichweite. Ja, mein erster Platz ist Pokémon Tekken, oder wie man es besser kennt, Tekken Tournament. Ich selber mag sehr gerne Beat'em'ups. Ich habe auch auf der Wii U Tekken Tag Tournament 2. Das Kampfsystem von Pokémon Tekken finde ich ganz cool, also diesen Wechsel zwischen diesen Phasen, Freilaufphase und die Gegenüberstehphase. Die Charaktere finde ich auch ganz cool, außer Rutena, mit der komme ich nicht klar. Kampfsystem macht Spaß, Charaktere sind cool, Knackhack ist das Beste. Vielleicht noch kurz was zur Optik des Spiels. Ich bin ja eigentlich nicht so einer, der sich an Grafik ergötzt. aber muss man sagen, das Design der Pokémon sieht schon richtig nice aus, zumal man wirklich das Fell der Pokémon erkennt. So geil die Pokémon auch aussehen, die Hintergründe, da hätte man auch Pappkameraden hinstellen können, die sich dann von links nach rechts bewegen, so ungefähr sind die Hintergründe auch.
Also wie die Zuschauer bei den ersten FIFA-Spielen.
Ja.
Okay.
Einfach hingeklatscht.
Dann mal gucken, was der Markus noch zum Besten gibt.
Letzte bitte. Im Bunde.
Jetzt bin ich dran. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, also wer die letzten Top und Flops der letzten Jahre verfolgt hat, der weiß ja wahrscheinlich bereits, dass ich mir wahnsinnig viele Spiele jedes Jahr kaufe.
Als alter Schwabe.
Und dieses Jahr gab es nicht allzu viele Free-to-Play-Spiele, von daher seht's mir ein bisschen nach, dass ich nicht allzu viele Spiele gespielt hab, die in meinen Tops gelandet sind. Ich fange einfach mal mit Platz 4 an, denn mehr habe ich nicht. Und da habe ich Star Fox Zero mit reingenommen. Ich habe das Spiel nicht, aber es hat mein Interesse auf jeden Fall geweckt, als es vorgestellt wurde. Vor allem, weil mir auch Lilith Wars für ein N64 sehr gut gefallen hat. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, ja, warum hat es dann nicht gekauft?
Richtig.
Es hat, also die Euphorie hat einfach nicht gereicht, mir das Spiel zuzulegen. Trotzdem habe ich irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht für die Switch andere Franchises kommen, die bisher ausgelassen worden sind und Star Fox irgendwie der Anfang war, weil man ja da auch schon lange nichts mehr davon gehört hat. Platz 3 habe ich Paper Mario Color Splash. Genau. Also mich hat die Serie bisher noch nie interessiert, muss ich zugeben. Ich weiß, jeder sagt, das ist ganz toll.
Das ist auch ganz toll.
Wenn man Spaß dabei hat, Dinge mit einem Hammer zu hauen, dann ist das Spiel einfach kein Spiel.
Also für eine Aggressionstherapie ist das ganz gut geeignet.
Ja, man löst ja fast alles mit dem Hammer, ne? Ich meine, das ist ja schon so.
Wäre vielleicht auch, hätte mich vielleicht auch zum Kauf bewegt, aber es gab dann halt doch ein Spiel, das oder zwei Spiele, das alles überschattet hat. Das kommt dann beim 3DS dann. Und von daher hatte ich das dann gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, dann bin ich eigentlich schon bei Platz 2.
Mal gucken, ob er das gekauft hat.
Ich habe es gespielt, aber ich habe es nicht gekauft. Bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wie der Titel heißt. Ich glaube, das war Donkey Kong versus
Mini Mario and Friends.
Mini Mario and Friends.
Klein Mini Mario. Genau.
Ihr wisst, was ich meine. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade finde, um das Spiel zu starten, braucht man mindestens ein Amiibo. Was schon mal für den 3DS, wenn man halt den alten hat und nicht diesen Podest, kann man das Spiel sich runterladen und man kann den Titelbildschirm sehen und dann war es eigentlich vorbei. Auf der Wii U sieht es anders aus, weil ja das Gamepad den NFC-Chip ja lesen Reader. Kann. Also habe ich da meinen Yoshi draufgestellt. Finde es eigentlich ganz gut aufgebaut. Also wenn man mindestens ein Amiibo hat, kann man das Spiel auf jeden Fall starten. Kommt durch die Oberwelt dann eigentlich auch mit diesem einem Amiibo ganz durch. Und es gibt aber dann für jeden Amiibo, wo unterstützt wird, gibt es dann nochmal extra Level, die dann halt nur funktionieren, wenn man auch tatsächlich den Amiibo hat. Und die Level, die haben auch unterschiedliche, also die Amiibos, die man dann draufstellt, haben dann unterschiedliche Fähigkeiten. Also Donkey Kong kann sich an der Wand festhalten. Beim Yoshi weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was der machen kann.
Yoshi konnte Gegner essen.
Ah, der kann Gegner essen? Okay, genau. Peach kann schweben und so weiter und so fort.
Wenn man es komplett spielen will, ich glaube, wo man insgesamt 10 war das. 10 Stück, oder? Waren Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Bowser Jr., Rosalina.
Und das heißt, mit Link könnte ich das zum Beispiel dann nicht benutzen?
Nein, also wenn du ein Amiibo draufstellst, der nicht unterstützt wird, dann kriegst du einfach so einen Roboter, mit dem du dann auch das Spiel spielen kannst. Aber halt nicht diese Extra-Level, wo du halt speziell diese Amiibos brauchst.
Aber so wird
ich
auch
hab schon hier viermal Link stehen.
Aber so wird auch schon mal so ein Free-to-Play-Spiel, glatt schon mal ein Spiel, wofür du schon mal über 100 Euro blechen musst, um es überhaupt spielen zu können.
Ja, also das ist natürlich sehr, sehr negativ, aber ich finde von den Rätseln her und von der Aufmachung her und da ist sonst einfach nichts anderes. Da tut mir echt leid. Ist das bei mir auf Platz 2 gelandet. Platz 1. Habe ich mal zugelangt. Und zwar Zelda Twilight Princess. Ja, es ist zwar nur ein Remake, aber hat mich irgendwie doch sehr positiv dann überrascht, als ich es dann gespielt habe. Hat mich auch wieder sehr in den Bann gezogen. Ich habe mir auch Zeit genommen. Also nicht irgendwie so, jetzt habe ich abends eine halbe Stunde Zeit, jetzt spiele ich Zelda, sondern wirklich, wenn ich viel Zeit hatte.
Hast du das alte gespielt?
Ja, habe ich auch. Okay. Also die Wii-Version habe ich gespielt. Ich habe auch die Story sehr genau einfach verfolgt nochmal. Hatte auch irgendwie nicht mehr so in Erinnerung, dass die Wolfsverwandlung eigentlich sich komplett durch das ganze Spiel durchzieht. Ich dachte eigentlich, das wäre nur so am Anfang, aber habe dann gemerkt, nee, das zieht sich ja wirklich bis zum Schluss durch. Das war mir gar nicht so im Kopf drin. Interessant fand ich auch, da das Remake ja quasi das Original war, also nicht gespiegelt wie die Wii-Version. Von daher habe ich mich irgendwie leichter in der Welt zurechtgefunden, weil durch das Spiegeln, weil man halt irgendwie instinktiv immer in eine Richtung guckt, also wie im Supermarkt, man läuft nach rechts und wenn halt das Spiel gespiegelt ist, dann hat man manchmal manche Nischen einfach gar nicht so gesehen. Das war jetzt beim Remake irgendwie nicht mehr so das Problem. Ich habe auch nur einmal die Komplettlösung gebraucht, und zwar dieses blöde Rätsel, bevor man das Masterschwert kriegt. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Das sind zwei Statuen, die auf Plattformen stehen, und wenn ich als Link von einer Plattform auf eine andere hüpfe, dann ist eine Statue, die springt dann in die gleiche Richtung wie ich und die andere in die gegengesetzte Richtung, und die müssen aber nachher beide zusammen gleichzeitig an bestimmten Stellen stehen, damit sich ein Tor öffnet, und das habe ich irgendwie nicht mehr gerafft, wie das ging.
Ich habe das Rätsel mit dem Boomerang gehasst im ersten Tempel, wo man das Feuer ausmachen muss mit dem Boomerang. Ich bin da nicht drauf gekommen, dass du mit dem Boomerang Feuer ausmachen kannst. Und vor allem, weil es ja Wasser gab und du schon eine Flasche hattest zu dem Zeitpunkt.
In welchem Schloss waren das?
Das war das allererste, glaube ich, wenn du noch diesen Waldgegend bist.
Ah, ja, stimmt.
Und ich habe ewig versucht, das mit der Flasche und Wasser auszumachen, weil ist ja naheliegend, ne? Da ist Wasser, ich habe eine Flasche, da ist Feuer, ich muss das Feuer auskriegen, war mir klar.
Ja, so habe ich in anderen Spielen auch schon versucht, Rätsel zu lösen, und bin dann verzweifelt, weil man es anders machen sollte.
Oh. Ja, das fand ich
stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, klingt eigentlich logisch, ja.
Dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den Flops für die Wii U in 2016. Und ich würde sagen, damit wir die Reihenfolge einbehalten, weil letztes Jahr und vorletztes Jahr sind wir immer so gesprungen, fange ich jetzt einfach wieder an, dann Daniel, dann Dennis und so weiter, okay?
Jo.
Gut. Ja, dann fange ich jetzt also an mit den Wii U Flops. Da ist bei mir auf Platz 6 Quest of Dungeons. An und für sich mag ich das Spiel. Das ist, ich würde sagen, Diablo in Top-Down-Ansicht. Die Dungeons sind immer wieder neu, wenn man das Spiel neu startet und so. Das heißt, kein Level gleich dem anderen. Man läuft rum, sammelt Gegenstände, kauft Gegenstände, bessere Waffen, Pfeil und Bogen, Schwert, je nachdem, was für eine Charakterklasse man hat. Man kann dann auch skillen, das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte und all diese Sachen. Man kriegt mehr Lebensenergie und alles Mögliche. Also wirklich ein tolles Spiel, aber deshalb ist das Spiel auf meinen Flops. Das hat mich dann insgesamt dann doch eher enttäuscht. Das Spiel ist sehr unbefriedigend in vielerlei Hinsicht. Man hat gerade einen Levelboss besiegt. Und anstatt dass da irgendeine Melodie kommt, da werden 1000 Items gedroppt und ein Haufen Geld oder irgendwas liegt rum, wie zum Beispiel bei Diablo, steht da halt einfach nur, du hast gerade den Boss besiegt. Fertig. Da liegt dann vielleicht noch ein bisschen Geld, das kannst du aufsammeln, einmal draufklicken, fertig. Oder was auch blöd ist, du betrittst einen Raum und du weißt gar nicht, dass da jetzt ein Boss drin ist. Du kriegst keinerlei Hinweis, die Musik wird nicht schneller oder düsterer oder irgendwas, oder kein Fanfare, irgendein Alarmsignal, gar nichts. Du gehst da einfach rein, auf einmal kriegst du aus der hintersten Ecke, kommt ein Pfeil auf dich zu, 5 Milliarden Schaden erlitten und tot. Weil du es einfach nicht wusstest, du bist einfach in dein Verderben gerannt. Oder du hast das tatsächlich geschafft, es durchzuspielen. Hast du es wirklich geschafft? Endlich hast du es durchgespielt und da steht da einfach nur eine Statistik. Kein von wegen, ja, du hast das Königreich befreit und dieses und jenes und es wird ein Fest gefeiert und der hat programmiert. Nö, du bist so und so oft gestorben, du hast so und so viel Geld gesammelt, du hast so und so viele Monster besiegt und das war's. Also das sind so Sachen, wo du denkst so, ach nö, jetzt echt jetzt, ist das euer Ernst?
Ganze Arbeit umsonst.
Ja, so fühlt sich das an. Du denkst dir, was, dafür habe ich mir jetzt all diese Mühe gegeben, ich hab's geschafft, weil die Sache ist auch, es sind nur so 3 bis 5 Stunden, dann ist man fertig. Du kannst es zwar immer wieder neu spielen mit verschiedenen Charakterklassen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und die Level sind ja auch immer neu aufgebaut, aber es sind halt dann nur 3 bis 5 Stunden. Wenn so eine Session 20 Stunden gedauert hätte, dann würde mich so eine blöde, lahme Statistik am Ende gar nicht mal so sehr reizen, muss ich sagen. Weil Hauptsache, ich hab's durchgeschafft. Yes, geil. Aber nach 3 bis 5 Stunden, was, wenn man den Dreh so ein bisschen raus hat, dann doch nicht so wahnsinnig vieles. Das ist dann schon sehr antiklimatisch, muss ich sagen. Das ist dann schon so ein bisschen, ach, leck mich doch. Gut, Platz 5, das sind bei mir 2 Spiele. Mahjong und Tetraminus, das sind 2 Spiele vom selben Hersteller, von Sanook Games, die auch so freundlich waren, mich mit dem Spiel damals zu bemustern. Tetraminus ist so eine Art Tetris-Derivat, nur dass man halt nicht nur Blöcke kriegt, die aus 4 Feldern besteht, sondern das kann auch mal ein Block sein, der aus 1, 2, 3 oder auch aus 5 Blöcken besteht. Ansonsten sind aber die normalen Tetris-Formen auch enthalten. Das Gameplay ist ansonsten völlig gleich. Steine erscheinen, du musst die runterziehen, positionieren und wenn du unten eine Reihe voll hast oder mehrere, verschwindet das. Da kriegst du Punkte für, bla bla bla. Also das ist das exakt selbe Spiel wie Tetris, nur andere Steine oder weitere Steine. Dadurch wird das Spiel aber auch ziemlich einfach und auf Dauer dann auch ein bisschen monoton. Oder ist eine Lücke, da kommt ein Einerstein, einfach reinschieben, fertig. Das sind so Sachen so, ich weiß nicht. Dann ist der Multiplayer nur lokal spielbar. Gut, das Spiel kostet auch nicht die Welt, das sind nur 5 €. Das ist eigentlich in Ordnung für so ein Spiel. Aber trotzdem, man möchte es schon gern irgendwie nicht nur gegen die CPU oder gegen sich selber spielen, wenn man gerade keinen da hat. Das ist so, für den Preis geht's okay, aber irgendwie wünscht man sich doch mehr. Und bei Mahjong, ja, es ist halt Mahjong. Ganz klassisches Mahjong, es ist nichts Besonderes irgendwie. Schöne, entspannende, relax-dich-mal-Musik, angenehme Hintergrundmotive, die sogar leicht animiert sind. Das heißt, du hast zum Beispiel im Hintergrund so ein nebliger See und da ist noch Schilf im Wasser und das Schilf wippt so ganz sanft so in den Wellen. Sowas. Es ist wirklich schön gemacht. Kann man nicht viel zu sagen. Ist halt Mahjong. Und für die 5 € geht das auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist es, ja, ich weiß nicht. Wenn man es dann gespielt hat, denkt man sich, irgendwie war das nicht so toll. Irgendwie war das jetzt so, ich habe irgendwie mehr erwartet. Es ist nur Mahjong, es soll auch nur Mahjong sein, aber irgendwie, mir fehlt da irgendwas. Hat mich eher enttäuscht. Gut, auf Platz 3 habe ich The Grumpy Reaper. Das klang damals in der eShop-Beschreibung wahnsinnig lustig, weil es sich so nach Pac-Man anhörte. Und tatsächlich, das Gameplay ist auch wie Pac-Man. Aber die Steuerung ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen schwammig irgendwie. Es ist so verzogen. Das Gameplay ist auch sehr eindimensional. Bei Pac-Man ist so eine permanente Action, weil du dauernd von Geistern verfolgt wirst, die dann auch mal ganz nah rankommen. Und dann in dem Moment schnappst du dir aber das Verwandlungs-Item und drehst den Spieß um und hast ein paar Sekunden, die wegzujagen oder dir Punkte zu holen oder irgendwas. Das ist da zwar auch alles so ähnlich, aber es ist so sperrig. Es ist schwer zu beschreiben. Das Spiel ist einfach, es liest sich so toll. Und die Grafik ist auch witzig, weil man ist so ein Mönch oder irgend sowas und mäht so einen Rasen auf dem Friedhof. Optisch hat es mich so ein bisschen an Luigi's Mansion erinnert. Du hast so kleine Geisterchen oder schwebende Kürbisse oder so ein Blödsinn. Ich weiß nicht. Die Steuerung, die versaut's einfach. Es ist so schade ums Geld. Auf Platz 3 habe ich The Temple of Yogg. Das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Das ist so eine Art, wer die Spiele vielleicht kennt, Gauntlet 1 und Gauntlet 2. Die gab's damals als Arcade oder für NES. Ich glaube, ich beschreibe einfach meine Erfahrung. Ich habe das Spiel gestartet und habe nicht gewusst, worum es geht, weil das Spiel sich nicht erklärt. Da stehen irgendwelche Wesen vor einem Portal und unterhalten sich in das ist Englisch, man versteht die Worte, aber es ist so kryptisch formuliert, dass man überhaupt nicht weiß, worum es da geht. Wovon reden die da gerade? Dann wählst du eine Gilde aus, du weißt auch nicht, wofür oder warum. Und dann hast du das gemacht, dann bist du ein Charakter, ich sag jetzt mal ein Krieger, und startest in einem Level. Okay, du musst offenbar Gegner platt machen, das tust du. Plötzlich stirbst du. Zack, tot. Und auf dem Bildschirm steht einfach nur groß, Sacrifice accepted. Okay, ich bin gestorben, kann mal passieren. Aber jetzt beginnt das Spiel von komplett neu. Du spielst nicht weiter am letzten Save, du spielst neu. Du musst komplett von vorne anfangen, mit allem. Also gehst du wieder durch, wählst eine Gilde, wählst einen Charakter, bla bla bla. Gehst immer wieder drauf, bis du irgendwann verstehst, worum es geht, wie es geht und so weiter. Aber dann merkst du, dass das Spiel auch sehr unfair ist. Es ist sehr schwer. Du beamst dich so zwischen der Licht- und der Schattenwelt sozusagen. Das ist so eine Parallelwelt. Du hast auf dem Fernseher die eine, auf dem Gamepad die andere Welt. Dann hast du in der Lichtwelt, aber sind dann Löwen, den weichst du gerade aus, du wechselst zurück, zack, tot. Warum? Weil da plötzlich eine Spinne war, die du vorher gar nicht gesehen hast oder die da einfach auftauchte. Sacrifice accepted. Und so geht das die ganze Zeit. Du betrittst irgendein Level, Sacrifice accepted. Gehst ein paar Schritte, hast den Gegner nicht gesehen, Sacrifice accepted. Du arrangierst dich mit ein paar Sachen, du levelst auch auf, mit der Zeit verstehst du so ein bisschen mehr, worum es geht. Du kriegst mehr Lebensenergie, du kriegst mehr Magie-Energie, dass du mehr zaubern kannst oder spezielle Sachen machen kannst und so. Das verstehst du mit der Zeit alles immer besser. Aber trotzdem, dieses Spiel, weil da ist auch so ein Zufallsgenerator oder ähnlich wie bei Diablo, die Level immer neu macht, wenn du sie betrittst, also weil du ja immer neu starten musst. Du hast den einen Level geschafft, gehst durch die Tür, kommst in den anderen Level, zack, direkt auf irgendeinen Wolf, der dich gerade zerfleischt. Du hast keine Chance gehabt, sofort tot.
Münzautomaten-Spieldesign.
Ja, wirklich, wirklich. Auf Platz Nummer 2 meiner Flops ist Mighty Number 9. Da möchte ich vorweg schicken, grundsätzlich finde ich das Spiel eigentlich gut. Es erinnert mich sehr an Mega Man X. Es spielt sich ziemlich ähnlich wie Mega Man X. Grafik, Sound erinnert auch irgendwie an Mega Man X. Gameplay ist ähnlich, bla bla. Grundsätzlich ist es irgendwie Mega Man X, wenn man so möchte. Ein bisschen anderes Skinning, weil natürlich nicht die Mega Man Trademarks benutzt werden dürfen. Aber wenn man bedenkt, dass das Spiel von so vielen Leuten gebackt wurde.
4 Millionen.
Mit 4 Millionen, über 4 Millionen $. Beispiel, man lädt ein Level und muss dann 20 Sekunden warten, bis es geladen ist. Okay, das ist bei manchen Spielen so. Manchmal muss man eben einen Moment warten. Aber du stirbst in demselben Level, du hast noch Leben, du würdest in dem Level weiterspielen. Du stirbst in dem Level, du musst 20 Sekunden warten. Dann der Schwierigkeitsgrad. Der eigentliche Schwierigkeitsgrad ist grundsätzlich okay. Mega Man-Spiele, Mega Man-X-Spiele sind immer schwer, ist okay, ich bin damit aufgewachsen, NES-Ära, ich habe sie alle durchgespielt. Aber dieser Schwierigkeitsgrad ist so schwer, weil das Spiel teils unfair ist. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. Es gibt Passagen in manchen Leveln, da ist so viel los. Das Spiel hat 2 Ebenen, so ein bisschen wie bei Donkey Kong Country, kann man sagen. Im Hintergrund passiert manchmal was, Du kannst zwar nicht in den Hintergrund wechseln, aber du siehst, oh, da fällt gerade eine Plattform oder irgendeine Statue oder irgendwas nach vorne ins Bild und würde mich platt machen. Ich muss mich entweder beeilen oder warten, bis sie runtergefallen ist. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das heißt, du hüpfst also durch den Level, unter dir bröckelt die Plattform weg, wenn du zu lange stehen bleibst. Die Plattform davor, dahinter aber auch. Gegner schießen auf dich, Gegner fliegen auf dich zu. Da fallen haufenweise Magmablöcke vom Himmel runter. Es regnet also sozusagen Feuer. Und es fallen ständig irgendwelche Statuen nach vorne ins Bild. Das schaffst du nicht. Da musst du einfach den richtigen Moment abwarten, auch ein bisschen Glück haben. Also du musst 100 Mal sterben, bis du die eine Möglichkeit hast, dass das mal gerade passt vom Zufall. Also es ist wirklich... Oh.
Es wäre ja okayisch, wenn dieses so ein, ja, wie gesagt, so ein Try-and-Error-Schwierigkeits... gerade in manchen Dingern, wo du einfach sterben musst am Anfang. Das wäre ja noch irgendwo akzeptabel, wenn die, ich sag mal, Spawnpoint oder die Wiederanfangspunkte halbwegs gut liegen, beziehungsweise die Ladepause eben nicht so ewig lang wäre. Jetzt verstehe ich auch, also bin ich auch der Meinung, dass man in so einem Spiel nicht überall Checkpoints haben sollte, weil das ist halt auch nicht so ganz das Mega Man-Feeling, aber dann doch bitte nicht sowas Unfaires. Ja, aber Mega Man ging ja auch, konnte man auch beim ersten Versuch schaffen an manchen Stellen, auch wenn so bockenschwer war.
Theoretisch wäre das möglich, ja,
genau. Weil man hat es gesehen. Das ist so, ich sage mal, dieser Unterschied zwischen so, ich habe das nicht sehen können, bin verloren, ist gefrustet und ich bin gestorben, sehe dann so, ah ja, daran hätte ich es erkennen können, dann ist so ein Aha-Effekt da und das ist wieder okay, aber oder gut. Aber
ja, es ist auch bei Mighty No. 9 so, du springst irgendwo runter, weil es da jetzt weitergeht. Du kannst halt entweder mehr links landen, dann ist alles gut, oder mehr rechts landen und du fällst direkt in irgendwelche Spikes. Tot, sofort tot. Ja. Und du weißt das aber nicht. Du kannst ja nur runterspringen. Okay, das ist bei manchen Mega Man-Spielen auch so. Dann lernt man es halt fürs zweite Mal. Und dann kommst du da so gerade eben vorbei, dann musst du aber springen, aber um dich herum, ringsherum, überall Stacheln. Manchmal musst du wirklich pixelgenau abspringen und dich links und rechts bewegen so ein bisschen. Ich weiß, das gibt's. Ich denke zum Beispiel jetzt spontan an Mega Man 2, die Bubble Man Stage, da gibt's so ähnliche Passagen. Aber wer jetzt auch Mega Man 2 kennt, glaubt mir bitte, es ist bei Mighty No. 9 wirklich wesentlich unfairer. Es ist wirklich perfekter verlangt.
Zumal ist es auch so ein bisschen Spieldesign-Sache, ne? Ich meine, das war früher halt, vorhin erwähnt, diese Automaten-Mechaniken, die man damals halt noch drin hatte, noch akzeptierter oder okayischer und das hat einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß. Richtig. Ich finde es halt auch nicht schlimm, dass es schwer ist und dass es so, man stirbt Instance-Dinger gibt, ja, aber dann doch bitte schön so, dass ich da entweder wieder draufkomme oder ohne Checkpoints, okay, dann aber fair gehalten und eins zum Beinen.
Ja, aber was da ja noch hinzukommt ist, und das ist das, was mich dann zur Weißglut bringt, du wartest ja immer diese 20 Sekunden, wenn du sofort weiterspielen könntest. Das frustet dich dann ja noch extra.
Und dann hast du dein Leben weg und dann musst du von null anfangen.
Und bis dahin hast du dann vergessen, wo die Stacheln sind, dann springst du nochmal genau gleich.
Genau an denselben Punkt. Genau.
Aber jetzt nicht nur, um auf diesen Schwierigkeitsding gerade rumzuhacken, obwohl der wirklich hart ist, weil er so unfair ist. Aber es sind auch noch so Kleinigkeiten, nenne ich's mal. Die Level wirken manchmal irgendwie leer. Du meinst, da müsste jetzt eigentlich ein Gegner sein oder zwei oder irgendwie eine Plattform, die sich bewegt, halt irgendwas, damit es nicht so leer wirkt. Ich habe das in der Rezension auch mit einer Ecke im Wohnzimmer verglichen, wo dann irgendwie, ach, wenn da eine Palme stehen würde oder noch ein Tisch in die Ecke oder so, weißt du, so habe ich das verglichen, so wirkt es irgendwie. Es ist nicht schlimm, aber irgendwie da guckt man hin und denkt, da muss noch, das sieht nicht gut aus.
Was mich gestört hat am Level-Design war, sie haben ja diese Slide-Mechanik, die da auch so ein bisschen
das Dashing,
ja, was ja einen Spielfluss bringt, sondern man beschießt praktisch einen Gegner und wenn er dann betäubt oder fast tot ist, dasht man rein. Dadurch kriegt man eben stärkeren Schuss, mehr Schaden und so weiter, aber das geht halt nur solange du dann eine Combo hintereinander hinkriegst. Und dann gibt's aber im Spiel wirklich absichtlich irgendwo wieder Sachen reingemacht, wo du sagst, so, da kommst du gar nicht durch, da musst du deine Combo abbrechen, ja, also nicht so, es ist schwer, aber ich kann die Combo beibehalten, wie ich es richtig mache, das wäre wieder cool, sondern wirklich so, nö, ich muss da meine Combo verlieren und werde da praktisch aus meinem Flow, den ich gerade habe, mit dem Dashen rausgenommen, mit Absicht und denke mir so, warum?
Ja, ich finde auch, dass das Gameplay auch zu sehr auf den Dashing-Mechanismus setzt. Bei Mega Man X, da dasht man mehr oder weniger, weil man sich so schneller fortbewegt. Aber hier ist das wirklich so, du dasht, weil du es musst. Ach, wie gesagt, ich will das Spiel jetzt hier nicht in Grund und Boden reden. Ja, es ist in meiner Flop-Liste, aber grundsätzlich ist das Spiel in Ordnung. Man kann es schon spielen. Man sollte aber, also wenn man durch ist, dann denkt man auch so, ach ja, eigentlich fand ich es tendenziell eher besser als schlechter. Aber wirklich, der Weg dahin ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Sehr, sehr steinig. Also gut, es sieht nicht nach 4 Millionen aus. Das muss ich definitiv sagen. Danach sieht's nicht aus. Aber ich finde, das Spiel insgesamt war es durchgespielt zu haben, war befriedigend. Gerade wahrscheinlich auch, weil es so hart war.
Ich habe aufgehört nach dieser, wo man die Frau dann spielt, die Roboterfrau und dann nochmal. Mhm. Das hat mich so angekäst und dann war ich im letzten Level, nachdem ich den da irgendwie und dann habe ich gemeint so, boah, nee, und das ist wieder so ein Vorsterbelevel gewesen. Und da ich so, nee, letztes Level ist egal. Gibt genug anderes zum Spielen.
Platz 1 meiner Flop-Liste. Und das ist Nintendos Abfertigung, und ich nenne es bewusst eine Abfertigung, der Wii U-Besitzer und Besitzerin im gesamten Jahr 2016. Und ich möchte hier klarstellen, dass ich das Argument, naja, bald kommt doch eh die Switch, dann sollen sie doch lieber dafür Spiele bringen, nicht gelten lasse. Die Firma Nintendo existiert seit beinahe 130 Jahren und ist beinahe 35 Jahre im Videospielgeschäft. Und da gibt es meiner Meinung nach keine nennenswerte Ausrede für eine solche Firma in dieser Größe und mit dieser Erfahrung. Nintendo ist am längsten im Videospielgeschäft, ausgenommen vielleicht noch Atari, die wirklich, wirklich namenhaft sind. Und in 2 Jahren, und ich betone, in 2 Jahren so gut wie keinen nennenswerten Support für eine Plattform zu bringen, also Wii U 2015 und 16, da fehlen mir die Worte. Ich bin auch dafür, dass sie möglichst viele Ressourcen in die Switch packen und dass da lieber die guten Spieler auch dahin verfrachtet werden, bla bla. Aber das schließt nicht aus, dass sich da nicht bei Nintendo ein paar Leute hinsetzen und noch weitere Spielmodi und Online-Funktionen für Ultra Smash basteln oder für Pikmin eine Kampagne oder irgendwas, was die Leute ein bisschen bei der Stange hält. Meinetwegen GameCube Virtual Console ist mir völlig wurscht, aber einfach zu sagen, nö, Ende, aus. Das fing letztes Jahr schon an, wenn ich hier an so Ausfälle wie Mario, Tennis Ultra Smash, Amigo Festival. Ich meine, wenn ich jetzt hier an die Virtual Console denke, wo es wirklich immer nur denselben Prütt gab, so gut einiges davon grundsätzlich auch sein mag. Es gab nur HD-Remakes, es gab Totalausfälle, ich habe gerade genannt Amigo Festival und so weiter, oder tendenziell eher Enttäuschungen wie zum Beispiel Star Fox Zero, wo auch nicht so alle so super zufrieden waren. Das will ich jetzt hier gar nicht mal groß ausbreiten, aber alles in allem, was Nintendo nach dem eh schon schwachen 2015 gemacht hat, das in 2016 noch zu toppen, indem man einfach komplett den Saft abdreht, das geht gar nicht und es ist mir auch vollkommen unverständlich, wieso so viele Leute diese Verhaltenspolitik derart verteidigen. Ich verstehe es nicht. Das ist für eine Firma von Nintendo mit so viel Erfahrung keine Ausrede.
Man merkt halt, da steckt halt kein Geld dahinter. Also wenn man das zum Beispiel mit dem NES vergleicht, da gab es ja noch mal 3 Jahre, nachdem das Super Nintendo raus war, Spiele für. Es ist schade. Es ist sehr schade. Ich meine, ich verstehe es von einem rationalen Punkt, verstehe ich schon ein Stück weit, warum sie es machen. Ich meine, sie müssen ja auch gucken, dass sie als Firma irgendwie dastehen und haben ja auch Aktionäre, die sie da irgendwie recht schaffen müssen, ne? Aber ich bin auch, emotional bin ich enttäuscht auch von dem, was jetzt in dem Jahr rauskam. Unterm Strich, wie gesagt, ich habe jetzt meine 2 Spiele, wo ich echt viel Spaß mit hatte, unterm Strich, ja. Aber 2 Spiele in einem Jahr für eine Konsole.
Es ist ja gar nicht, dass ich sagen würde, in 2016 gab es gar nichts. Das stimmt nicht. Ich habe hier 5, 6 Titel genannt, die ich super finde. 1 davon sogar selbst von Nintendo. Es geht mir da um das Allgemeinverhalten. Das Jahr hat 12 Monate. Und wie gesagt, 2015 war das ja auch schon so. Das Jahr hat 12 Monate. Und da 2, 3 Spiele zu bringen.
Und dann als Schlusssatz noch sagen, und nächstes Jahr kauft euch die Switch. Und wenn die nicht läuft, dann passiert da genau das Gleiche.
Ja, also ich finde, da hätte man irgendwas machen können. So alle 2 Monate mal irgendwas Nettes. Ich verstehe auch wirklich nicht, auch das ärgert mich ein bisschen, warum so viele Leute sagen, ja, sollen sie doch lieber für die Switch machen, das muss man doch verstehen, das bringt doch eben alles kein Geld. Ja, das ist mir aber wurscht. Ich habe da Geld für bezahlt. Ich möchte dann auch was mit dem Ding machen können. Ich kaufe mir noch keinen DVD-Player und dann gibt's aber keine DVDs.
Selbst die Katzen-Mario-Show gab's, glaub ich, diesmal bis 3-mal in diesem Jahr oder 4-mal.
Ja, das war sowieso das Schlimmste.
Ich guck das immer gern. Aber okay, die hatten ja auch keine Spiele, zum da was zeigen, ne?
Man hat's ja auch bei den Directs gemerkt.
Stimmt, Directs gab's auch nicht viele.
Gab dieses Jahr doch nur 3DS Direct.
Mit nur 3, also mindestens
ein. Mit nur 3DS. Ja, was soll man auf einem sinkenden Schiff halt noch was drauf machen? Ich meine, was es halt jetzt gibt, sollen die Leute noch kaufen und alles wird halt jetzt auf die Switch übergehen.
Ja, aber du sagst jetzt genau das, was mich so ärgert, ganz sachlich. Aber warum hast du dafür Verständnis? Die Konsole hat dich Geld gekostet.
Dazu kommt ja noch, dass ja noch irgendwas zu bringen, wie du schon ansprichst, mit DLC oder so noch. Das ist ja noch viel einfacher als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, wo online noch nicht so verbreitet war oder es noch gar nicht gab, beim GameCube jetzt zum Beispiel, da hätten sie sowas gar nicht machen können. Da waren sie auf Spiele angewiesen. Aber jetzt hätten sie ja für bestehende Spiele noch irgendwas raushauen können, aber da kam ja auch nichts.
Also emotional, ich finde es auch schade, aber rational muss ich halt auch sagen, gut, man kann halt, also klar, Nintendo ist jetzt nicht kurz vorm Untergehen, so schlimm ist es nicht, aber ich denke jetzt wirklich also nochmal 2 Schüsse haben sie auch nicht mit ihren Konsolen, dass sie dann sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Switch und versuchen da einen Content rauszubringen, weil rational macht es keinen Sinn mehr, es gibt einfach zu wenig Leute, die dafür kaufen.
Nö, aber die Leute, die gekauft haben, da kann man noch sagen, ihr habt da noch eine Kleinigkeit. Und man darf nicht vergessen, was wir auch teilweise für Durststrecken mitgemacht haben, am Anfang, zwischendurch und am Ende.
Oh ja.
Und dann kriegt man nicht mal so ein bisschen, ey, danke, Alter, war nett von dir.
Wenn sie klug sind, machen sie das für die Switch, vor allem für die Porte-Dinger.
Naja, bitte, Daniel.
Meine Flops auf Platz 4, Star Fox Guard. Meine Geschichte mit Tower Defense geht zu StarCraft 1 Zeiten zurück. Ich habe mich da schon dran satt gesehen gehabt, mehr oder weniger, als die meisten Leute noch nicht wussten, was ein Tower Defense ist. Und auch wenn es immer noch gute gibt und jetzt echt kein schlechtes Spiel ist in dem Sinne. Ich meine, ich habe es als Reingabe mit der Collector's Edition ganz gern reingenommen, aber ich habe es dann auch nicht lang gespielt. Weil auch wenn das mit den wieder Multitasking und Display und Hauptbildschirm hin und her gucken ganz nett gemacht war, war es halt irgendwie wieder nur ein 0815 Tower Defense Spiel, wie es teilweise auch massenweise umsonst irgendwo im Browser spielbar ist und dann 15 Euro dafür vorrangig fand ich ein bisschen happig.
Ja, das stimmt auch. Zumal es ja auch eher so ein Testding war, worüber dann ein Star Fox Skin gelegt wurde.
Also wie gesagt, ich habe mir die Collector's Edition aus Leidenschaft geholt und wegen dem Stahlgehäuse, DVD-Hülle und bin damit
Steelbook Edition, ja.
Ja, genau. Hab's dann halt ein bisschen gespielt und fand's jetzt nicht und also nicht so, dass ich so, boah, wie kann man sowas, ne? Aber ich denke so, da fehlt halt auch mal Liebe. Man merkt, die haben das so zwischendrin mal schnell entwickelt, weil sie noch Zeit hatten bis zum Release, nachdem sie es nochmal verschoben hatten. Auf Platz 3, Zelda Twilight Prince HD. Also nicht falsch verstehen, wenn ihr Twilight Prince noch nicht gespielt habt. Ist ein gutes Spiel. Also in meinen Augen ist Twilight Prince von allen Zelda-Teilen, also vor allem von den 3D-Zelda-Teilen, eher im unteren Bereich. Aber das heißt, bei Zelda bei mir immer noch ist es ein sehr gutes Spiel. Was ich aber nicht dran verstehe, ist, was wir eben gerade besprochen haben. Es gab kaum Content in dem Jahr für die Wii U. Und dann macht man eine HD-Version von einem Spiel, das man sowieso schon auf der Konsole hat spielen können. Und zwar in der Wii-Version. Die ist darin gelaufen. Ich habe nämlich die Wii-Version ein paar Monate, bevor sie es angekündigt haben, durchgespielt mit der Wii U. Und für ein GameCube gab es ja auch. Das heißt, wir haben jetzt 3 Generationen lang dasselbe Spiel gehabt und anstatt die Ressourcen in so ein HD Twilight Prince reinzustecken, das kaum Zusatzcontent hat für einen, der es eben schon mal ein paar Mal gespielt hat oder eben schon kennt und damit in meinen Augen hat es sich nicht gelohnt, die 50 Euro. Warum da nicht lieber das eben in, was wir gerade haben, nochmal ein DLC oder nochmal ein kleines Minispielchen, das irgendwie Nintendo-related ist. Warum hat man die Ressourcen nicht für sowas aufgebaut?
Es hat versprochen, was der Name gehalten hat. Es war in HD.
Also wie, ich bin großer Zelda-Fan. Also wie gesagt, das ist nicht mein Lieblings-Zelda, beim Weitem nicht, aber es ist immer noch ein gutes Spiel. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber was mich halt wirklich gestört hat, ist so, man kann es für die letzten 3 Konsolen, seitdem das Spiel, also seit jeder Konsole, seitdem das Spiel rausgekommen ist, nachspielen. Warum muss man da nochmal Ressourcen drauf reinschmeißen? Und dann der Zusatz-Content war halt echt nicht viel. Fand ich schade. Auf Platz 2, Zelda Breath of the Wild wird schon wieder verschoben.
Das ist ein guter Platz 2, ja.
Ja, ich glaube, das können wir tot diskutieren. Ja, ich meine, ich verstehe, dass sie auf die Switch warten wollten, weil Ding jetzt, wir müssen wegen der Switch leihen, in Anführungszeichen, ne. Und dachte so, okay, gut, als Starter-Titel, ich würde es dann eh lieber für die Switch spielen, wo mehr Leistung ist und so, hätte ich gesagt, okay. Aber warum man es dann, nachdem es jetzt für einen dritten angekündigt wird, nochmal verschieben muss, das fand ich dann doch sehr schade. Nachdem schon x-mal verschoben wurde, ne, und man eigentlich seitdem die Wii U existiert, uns ein Zelda versprochen wurde.
Das finde ich eigentlich die größte Frechheit und da habe ich eigentlich auch eine richtige Wut drauf, denn also man ist ja gewöhnt, dass ein Zelda verschoben wird, aber man hat es ganz groß angekündigt für 2015, man hat es ganz groß angekündigt für 2016 und dann das nochmal zu verschieben, dann sollen sie doch einfach die Klappe halten und gar nichts davon zeigen und nicht da irgendwie... Also das finde ich
Nintendo ja eigentlich so ist. Nintendo ist ja eigentlich der Hersteller, der normalerweise erst ein Spiel ankündigt, wenn es fertig ist oder irgendwie absehbar.
Außer bei Zelda. Das haben sie noch nie gemacht, erst wenn es fertig ist. Das war eigentlich immer so 2-3 Jahre.
Star Fox wird auch nochmal verschoben. Aber nee, es war halt einfach schade, weil ich freue mich sehr, sehr groß auf das Spiel. Wie gesagt, Open World, Entdecken, Dingen. Endlich mal wieder allererste Zelda, was immer noch einer meiner Lieblings-Zelda ist. Ich denke, also, wow, yeah. Also, ich nehme eine Woche frei, wenn das Spiel rauskommt, ja. Aber es ist halt einfach schade, dass man da eben nochmal nach hinten verschoben wurde. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der letzte Verschiebung jetzt wirklich wegen technischen Mängeln ist, wie es angekündigt wurde, oder wegen Übersetzungen und was alles war, ne? Was ja an sich okay wäre, oder weil sie ihre Release-Titel für die Switch-Diplomatie einfach anders haben wollen, weil sie sagen, wir wollen keine 2 Top-Titel gleichzeitig raus haben, sondern dass in ein paar Monaten nochmal ein Happen da ist und gesagt haben, Mario ist der bessere Starttitel, was es ja auch ist.
Also wenn es so kommt, dann ist das sicherlich der Grund.
Ja.
Mich würde es ja nicht wundern, wenn das erst Ende nächsten Jahres kommt.
Ja, das
euch Nintendo zu.
Aber
ich spring denen zwar einen Hals, aber...
Das wäre echt zu hart. Also ich hoffe echt, dass es so Mai, Juni kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch mehr dafür brauchen. Das können sie auch nicht.
Sie mögen es dann machen, wenn ich sowieso Sommerurlaub nehmen wollte. Nee, wie gesagt, also ich fand es auch wegen schade. Also ich hätte mir wirklich für Switch-Release mit Zelda dazu eine Woche Urlaub genommen, nur um eine Woche lang Zelda zu spielen und Switch zu spielen. Und jetzt ist das halt so, man hat nie so viel Urlaub im Jahr, ne? Und das ist schon ziemlich, ich sag mal, ein Liebesbeweis an Nintendo gewesen und auch an mich selber, meine Leidenschaft einfach zu frühen. Und es war schade. Und auf Flop 1, Mighty Number 9. Das haben wir ja gerade nochmal diskutiert, warum das schlecht ist. Okay.
Dann bitte ich jetzt mal den Dennis ins Rampenlicht. Ja. Deine Flops bitte.
Bei mir sind's wieder so ein Mischmasch-Ding aus, ja, die sind eigentlich gut, aber haben dann doch irgendwas Schlechtes, wo sie eigentlich nicht wirklich in die Flop sollten. Aber jetzt zumindest auf Platz 5. Und zwar habe ich da Just Dance 2017, Star Fox Guard und Zero und U-Host.
Alles auf einem Platz?
Ja, alles auf einem Platz, weil es sind alles so Titel, die eigentlich nicht schlecht sind, aber dann doch irgendwas haben, wo mich dann doch so angedingst haben, ja. Zum Beispiel Just Dance seit neuestem. Es ist ein typisches Just Dance, so wie immer. Es gibt viele Titel, man tanzt halt, toller Partytitel. Aber es ist halt irgendwie doch immer wieder dasselbe und sie machen auch nicht wirklich was Neues rein. Und dann dieses komische, ich tanze, um den Meter der Außerirdischen da aufzufüllen. Und es ist irgendwie, ach, ich glaube, da könnte man viel coolere Modi reinmachen, wo man irgendwie kooperativ halt irgendwie was Bestimmtes tanzen muss oder irgendwas Bestimmtes erspielen, aber irgendwie ist das alles so, ja, wie FIFA auch, immer wieder fast das Gleiche, nur ein paar Abänderungen. Und U-Host war eben auch, dass es halt so diese komischen, ja, Ladezeiten und so ein bisschen lahm ist und halt auch nicht deutsch. Ja, bei Star Fox Guard und Zero ist halt auch, wie Daniel gemeint hat, es ist halt doch irgendwie so nicht wirklich Langzeitmotivation. Also man spielt es ein bisschen, ja, findet es eigentlich ganz nett, aber dann fehlt halt doch immer so ein bisschen, auch wie bei Zero, Der Endkampf mit Andros, das war so nervig und irgendwie nicht so toll wie jetzt auf dem N64, wo man einfach diesen riesen Kopf da steht und dann halt kämpft und dort immer diese komische Säule reinkommen und
wenn man es einmal raus hat, geht's. Die 20 ja, das, mal danach sind gut.
es geht dann schon, aber es ist irgendwie so anstrengend, nervig, nicht spektakulär, wo man dann sagt, ja, cool, das hat jetzt Fun gemacht, ich habe ihn jetzt endlich besiegt, sondern man läuft mit diesem Vogelding rum und visiert immer an, was man eh nicht will mit dem Gamepad und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Und eben dieser Wiederspielwert, auch bei Lilith Wars oder Star Fox 64 mit diesen Wegen, das was du schon gemeint hast, dass halt diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade eben dadurch das Spiel ausgemacht haben und hier war es halt einfach nicht so interessant. Das hat mich halt dann schon ein bisschen geärgert, deswegen sind die alle auf meiner 5 gelandet. Platz 4 wäre Soul Axiom. Es war so dieses, man ist in dieser virtuellen Welt und muss dann erkunden, was da schiefgelaufen ist. Also ein bisschen Matrix-mäßig und das sah echt cool aus und dachte, die Rätsel innovativ und das eben mit diese Matrix-Welt, wo man halt seine Präsenz in dem Computer hat und so. Aber dann war das so öde und weiß nicht, hab mich dann irgendwie doch enttäuscht. Deswegen ist das auf Platz 4 gelandet. Nummer 3, Lost Reavers. Ich habe mich irgendwie drauf gefreut. Ich dachte, Namco Bandai macht so einen Online-Titel. Als ich schon gehört habe, Online-4-Player-Coop, fand ich super. Das hieß auch am Anfang noch anders. Ich glaube, Treasure Hunters oder Treasure irgendwas wurde dann in Lost Reavers umgenannt. Project Treasure, so rum. Es war ein Free-to-Play-Titel und man konnte dann halt Ingame-Waffen oder irgend so Zeug konnte man halt dann noch kaufen, okay. Aber ich hab's dann mit Jörg gespielt, ne? Und irgendwie hat man so gedacht, das ist so öde und da fehlt doch so viel. Wird es besser? Die Grafik ist, ja, okay, bisschen arcadig und soll ja gut für ein Online laufen, aber das war irgendwie, war das alles? Ein Level, dann noch ein Level, dann schießt man ein bisschen rum, die Steuerung war so fummelig auch wieder und irgendwie hat es dann doch nicht so richtig Spaß gemacht. Fand ich dann doch enttäuschend.
Ja, ich fand's auch nicht so super. Also es war nett, dass so im Multiplayer, da ging's noch so.
Ja.
Aber das war jetzt für mich nicht, wo ich gesagt hätte, dafür zahle ich 20 Euro oder okay, dafür kaufe ich mir jetzt irgendein DLC für x Euro.
Ja, ich meine, dadurch, dass es umsonst war, okay, aber selbst das hat nicht Spaß gemacht. Also.
Ja, ich denke, das hat auch zu meiner Meinung über das Spiel beigetragen. Wenn ich es hätte bezahlen müssen, hätte ich es mir sowieso schon mal nicht geladen. Ja. Aber weil ich es halt umsonst hatte, naja gut, es ist halt nicht so toll, aber okay, für umsonst kann man es ja mal 2 Stunden spielen.
Genau. Aber ich hatte dann auch so lauter so kleine Bugfehler, wo sich keiner drum gekümmert hat und das ist irgendwie total anstrengend dann und das macht das Spiel halt auch kaputt und ich glaube, irgendwann kamen dann neue Level dazu, ich habe es einmal kurz angemacht und gemerkt, nö, ist irgendwie nicht so.
Das ist einer meiner wiederkehrenden Albträume, dass ich Gegner von mir habe, die ich umbringen muss und sie sterben einfach nicht. Den habe ich einmal im Jahr mindestens.
Ja, das ist grauenhaft sowas, ja. Ja, auf Platz 2 habe ich dann, vielleicht hätte ich da auch Lost Reavers drauf machen sollen. Naja gut, ich habe auf Platz 2 Space Hulk gemacht, eine Art Brettspiel, das eigentlich so funktioniert, dass halt mit den Spielfiguren bestimmte Korridore abgelaufen werden und halt Gegner, Horden kommen oder halt bestimmte Gänge. Man muss halt dann typisch würfeln und halt so wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel so ein bisschen oder hat halt Werte und die muss man dann dazu rechnen und guckt halt, wie weit die Waffe reicht und Flammenwerfer und so Zeug. Und diese Space Hulks sind ein bisschen, das sind so Robotermaschinen große, die sind halt ein bisschen schwerfällig, sprich man muss halt auch Punkte dafür ausgeben, wenn man sie drehen will oder in eine andere Richtung, dann kann man sie in Abwehrmodus stellen, dass wenn einer on-site kommt, dass der halt auf den schießt. Und das hat mich total fasziniert, weil ich natürlich sowieso voll der Brettspiel-Fan bin und gedacht, hey cool, das wollte ich eigentlich schon immer mal spielen. Irgendwie war das dann so auch öde, die Steuerung so, ja, und dann hat man sich immer positioniert, dann kam die und hat sich wieder positioniert und dann konnte man nicht so richtig angreifen, weil irgendwie habe ich das System nicht so richtig lieb gewonnen. Also ich habe mich auch sehr drauf gefreut, wie gesagt, Brettspielfanatiker. Aber das habe ich dann echt ein bisschen gespielt für die Rezi halt dann. Und danach habe ich es irgendwie nicht mehr angerührt. Da gibt es noch so einen Zweispieler-Modus, aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll richtig, weil mir da immer abwechselnd irgendwie, aber keine Ahnung, ich fand's doof. Und ja, Top 1 Flop 2016 war Steel Rivals. Also sowas hat die Welt noch nicht gesehen.
Dieses Prügelspiel.
Dieses Beat'em Up, dieses Prügelspiel. Unglaublich. Also
das ist wirklich grottig.
Ich spiel erstmal gern so Beat'em Up, ne? Street Fighter oder so. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der King und verliere mal gegen Jörg. Nee, aber es macht halt Spaß und ich habe gesehen, oh, Gladiatoren. Die Grafik auf den Bildern war so ein bisschen wie so ein Nvidia-Video, wo man halt so ein bisschen die Texturen sieht und so glatt poliert. So, oh, okay, sah interessant aus. Gladiatoren, alles klar, will ich das haben. So, jetzt macht man das an, zack, man ist gleich im Spiel drin. Okay, gut, ich wähle jetzt einfach mal was aus und dann ging's los. Komische Sounds. Okay, passt jetzt nicht so wirklich. Die Musik war okay, aber da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Dann haut er auf einmal auf mich drauf, im Very Easy Modus. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Man konnte irgendwie nicht gescheit kontern. Also es war so ein bisschen wie Soul Calibur. Man hat noch Waffen gehabt. Ich gehe mit dem Schwert auf den los. Es hört sich an wie so eine Ohrfeige. Okay, haben sie sich jetzt mal nicht viele Sounds ausgedacht. Und einfach Clipping-Fehler und man hüpft komisch rum. Also irgendwie die Tasten... Es hat nichts gestimmt, einfach gar nichts. Dann sehen die Figuren aus wie so hochglanzpolierte Puppen. Das war auch nicht realistisch. Und die Hintergründe haben sich ein bisschen, ja, so ein paar Säulen haben sich ein bisschen Mühe gegeben. Aber irgendwie war das ganze Spiel einfach nichts. Das hat mich so enttäuscht. Und das ist wie, als hätte man mal so eine Stunde programmiert, gedacht, funktioniert zwar noch nicht alles, aber wir schmeißen es mal auf den Markt. Also schrecklich. Ich glaube, ich habe 13% oder irgendwas. Das war vielleicht noch zu viel, ich weiß nicht. Also es war wirklich, wirklich nix.
Ja, das Spiel, das kann ich auch nur bestätigen. Das ist in jeder Hinsicht Grafik, Gameplay, Kollisionsabfrage, einfach alles.
Schrecklich, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich weiß ja, dass so ein Spiel programmieren nicht einfach ist. Und aber ich selbst würde so ein Ding niemals online stellen. Ich meine, ich könnte sagen, vielleicht kauft's ja jemand, aber ich will doch schon irgendwie was machen, wo ich sage, okay, da hat's jetzt vielleicht nicht ganz funktioniert, aber ich kann ja immer noch einen Patch rausbringen oder so. Aber das ist irgendwie nix, gar nix. Weiß nicht.
Dass sowas ja, halt noch gibt, oder?
Ja, es ist schrecklich. Und dann haben sie noch irgendein zweites Spiel rausgebracht. Was war das? Schach, Beat'em Up oder sowas. Das sah genauso schlimm aus. Das habe ich nicht mal gewagt anzurühren.
Also,
es gibt ja schon ein paar Entwickler, die einen doch alles mal überraschen. Da haben sie mal irgend so eine Pflaume gemacht und dann denkt man, oh cool, das Spiel haben sie jetzt aber gut hingekriegt. Toll. Ja. Und den Platz 1 teilt auch theoretisch eure Zelda-Dings noch. Das hätte ich auch noch mit reinnehmen können, weil das hat mich auch sehr enttäuscht, dass es immer noch oder wieder verschoben wurde.
Okay, Felix, dann bist du jetzt an der Reihe. Deine Flops für Wii U, bitte.
Ja, okay. Also ich hatte zuerst eigentlich nur 3 Sachen, doch dann sind mir noch 2 weitere eingefallen. Auf Platz 5 ist ein Spiel namens Army Croc. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, was komplett in
Knete.
Ja, ist komplett in Knete gehalten. Mhm. Ich hab's gekauft, hab's mir angeguckt, also ausprobiert, um einfach nur zu erkennen, dass ich einfach zu blöd für Point-and-Click-Adventures bin.
Das hätte mir eigentlich, aber das macht das Spiel nicht schlecht.
Ja, doch, also wenn es nicht mal ein Inventar gibt, wo du reingucken kannst, dann, ja, ich bin da auch im Bereich, da komme ich irgendwie nicht weiter und ich glaube, ich werde da auch nicht weiterspielen, aber dass ich zu doof dafür bin, hätte ich eigentlich schon nach Deponia merken sollen.
habe die Complete Collection auf Steam gekauft und,
Vonia ist grandios.
Ich weiß, das ist auch sehr lustig, nur ich bin zu doof dafür.
Aber bewertest du jetzt deshalb das Spiel so schlecht, weil es so doof ist oder weil du das nicht spielen kannst?
Naja, also es ist schon irgendwie minimalistisch gehalten. Also man hätte wenigstens schon mal ein Inventar einbauen können, dass ich wenigstens gucken kann, was für Items ich aufgesammelt habe oder irgendwas, aber hat auch nicht wirklich Spaß gemacht.
Mhm, okay.
Platz 4 habe ich auch Tetraminos. Da wollte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, weil das hattest du ja schon gemacht. Es ist einfach ein Tetris-Klon. Kann man machen, muss man nicht. Platz 3 habe ich auch Lost Reavers. Ich hatte mich auch sehr drauf gefreut eigentlich. Also erst später, als ich ein bisschen Gameplay gesehen habe. Ich fand das recht interessant, aber es war einfach langweilig. Die Demo war schon so langweilig und da habe ich mir das Vollgame da gezogen und man konnte ja nicht mal den Spielstand von der Demo in die Vollversion übertragen und wenn doch, dann habe ich es einfach nur vercheckt. Aber
doch, bei mir hat das funktioniert. Also man musste diesen Demo-Modus nicht spielen. Das hat uns auch aufgeregt, Jörg. Ne? Wir wollten einfach spielen und er musste diese ganze Demo durchspielen.
Das habe ich bei Metroid Prime auch damals geärgert.
Ja, stimmt, da war es auch.
Aber das erwähne ich
gleich. Das war einfach langweilig.
Das Konzept war so toll oder hätte auch super funktionieren können, aber irgendwie...
Es gab nur zwei Missionen und die waren auch komplett die gleichen. Man geht zu A, hol den Stein, geht zurück. Fertig.
Und wenn du dann noch die Trolls hast, die dann irgendwo rumlaufen, wo es eigentlich weitergehen sollte, ja, das ist toll.
Hatte ich auch so welche, die sind dann immer in die Endzone, wieder raus, rein, raus, rein, raus.
Ja, ja.
Oh Gott, ey.
Unglaublich.
Ich fand's langweilig. Fand ich auch schade, weil es sah so schön aus. Platz 2 der Flops ist wie bei den Tops auch Smash DLC, nämlich Bayonetta. Ich finde allgemein Bayonetta mag ich nicht. Den ganzen Charakter an sich, nee, den mag ich einfach nicht. Den hätte ich auch nicht in Smash gehabt wollen. Und dann konnte ich auch nicht damit so klar. Eigentlich bereue ich sogar, dass ich den gekauft habe. Sogar zweimal.
Zweimal?
Das nenne ich aber Hingabe.
Ja, einmal Wii U, einmal 3DS. Ich hatte halt da auf meinem Account nur genug Geld, dass ich mir nur für eine Version die beiden kaufen konnte. Also, nee, Bayonetta gefällt mir
überhaupt. Zum ersten Mal scheiße, weil dachte ich mir, vielleicht wird es zum zweiten Mal besser.
Nein, irgendwie wollte man ja auch beim 3DS dann alle haben. Ja.
Dass es Nintendo überhaupt zugelassen hat, dass du es zweimal hast kaufen dürfen.
Schrecklich, ich weiß. Richtig über den Tisch gezogen, aber egal. Ja, Platz 1 ist eine Tatsache, und zwar, dass kaum interessante Titel dieses Jahr für mich gab. Star Fox hat mich nicht interessiert, das Paper Mario hat mich nicht interessiert, Tokyo Sessions Mirage, oder wie das auch mal hieß, hat mich nicht interessiert. Ja, eShop gab es auch nicht wirklich Interessantes für mich. Runbow wäre vielleicht noch was für mich, weil Jump'n'Runs mag ich eigentlich ganz sehr.
Ja, Runbow ist nett.
Das
ist
echt vielleicht nochmal anschauen, aber sonst kam kaum was irgendwie gesagt hast, hey, das musst du kaufen.
Ja.
Und nix. Ja. Damit wäre ich schon durch.
Okay. Markus, bitte.
Jo, also ich habe 3 Flops. Ich habe auf Platz 3 Pokémon Tekken. Nicht, weil ich jetzt das Spiel schlecht finde, sondern einfach, weil es mich irgendwie ein bisschen enttäuscht hat und muss da kurz ein bisschen ausholen. Also eigentlich habe ich mir, seit Pokémon rausgekommen ist, 99, habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, dass es nicht rundenbasiert ist, sondern dass man so kämpft wie bei Street Fighter. Pokémon Tekken macht's ja irgendwie möglich. Ich habe dann noch die Demo angezockt. Find's auch grundsätzlich nicht schlecht, nur finde ich halt ein bisschen mager, dass so die Kämpferauswahl so mickrig ist. Also vor allem, wenn man halt bedenkt, dass es mittlerweile halt schon über 700 Pokémons gibt. Und ja, das hat mich irgendwie so dann ein bisschen enttäuscht eigentlich.
Also hätte man nicht das Kämpferroster machen lassen, dann gäb's 200 Kämpfer. Mir fallen einfach so viele ein, die man dafür hätte einbauen können. Wie Quajutsu, Quappo, was weiß ich, Illewoltek, Magbrand, Rihornior.
Die ersten 150. Ja. Das war's eigentlich schon. Auf Platz 2 habe ich den Browser von der Wii U, den ich eigentlich sehr gern benutze und auch sehr oft. Nur finde ich, mittlerweile gibt's immer mehr Seiten, wo er nicht, ja, also er kann sie zwar laden, aber es kommt dann halt, Seite kann nicht geladen werden oder Bilder sind plötzlich weg, hört plötzlich bei der Hälfte auf. Auffallend ist es bei YouTube zum Beispiel, da kann man sich auch ein Video 10 Minuten angucken und bei der 11. Minute sagt er plötzlich, er kann die Seite nicht laden und
stimmt, Videos machen viel Probleme momentan.
Ja, und,
oder schon lange.
Was ich hab manchmal bei dem Browser ist auch, dass er das sagt, wie Markus das meint, Seite kann nicht geladen werden. Machst du einfach nein, das Video spielt er trotzdem weiter ab.
Natürlich, aber wenn ich dann an der rechten Seite, wo dann die nächsten Videos sind, wo ich anklicken kann, wenn ich da dann draufklicke, dann fängt er an, die Seite neu zu laden. Und
genau, deshalb wäre mein Tipp, das wollte ich gerade sagen, mach das wie folgt. Dann hast du nämlich auch das Problem mit Werbung nicht und so weiter. Weil manchmal werden Videos ja auch von Werbung unterbrochen und laufen dann erst weiter. Mach es so, sobald dein Video läuft, verlässt du die Seite. Klick auf den Link, geh eine Seite zurück, mach irgendwas. Sobald das Video läuft, verlass einfach die Seite. Dann lädt das Video keine Werbung, bla 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 bla. Und du kannst schon mal die Seite, wenn du zum Beispiel sagst, du willst auf der rechten Seite das nächste Video schon mal gleich gucken, dann klickst du halt schon mal auf die Seite, dann ist die schon mal da. Aber das Wichtigste ist eben, das Video hört nicht auf zu laden oder irgendwas. Du kriegst keine Seite, kann nicht geladen werden, Meldung oder so.
Werde ich mal testen. Und was ich eigentlich noch viel krasser finde, also die My Nintendo-Seite wurde überarbeitet. Und wenn du jetzt von der Wii U, also 3DS ging ja schon vorher schon nicht. Und wenn du mit der Wii U drauf gehst, mit dem Browser, dann steht dran, man soll doch bitte mit dem Smartphone oder mit dem PC auf die Seite gehen. Und drunter steht dann, ja, wir entschuldigen uns für irgendwelche Unannehmlichkeiten. Habt ihr eigentlich nur alle? Also
Moment, nicht mal die eigene Plattform? Ja. Boah, das ist aber wirklich peinlich.
Ich meine, die Nintendo-Homepage, die ging ja noch nie richtig gescheit. Also auch damals bei der Wii, als sie die umgestellt haben, ging die ja auch nicht mehr gescheit. Warum nicht mal ein Browser-Update? Nur so als Tipp. Ja, da wird, sicherlich nichts mehr kommen, aber es war beim DSi schon so. Also es kommt ein Browser mit der Konsole und der wird nicht mehr geupdatet, bis die nächste Konsole kommt. Und das finde ich irgendwie, das ist ein Flop einfach. Und dieses Jahr ist einfach vermehrt, weil halt viele Seiten umgestellt haben.
Zumal die mobile Version von so einer Seite ja auch jederzeit auf einer Wii U laufen sollte. Also wenn das Ding auf dem Smartphone läuft, ne?
Ja, das sind auch Dinge, die ich irgendwie nicht ganz verstehe.
Muss geschehen, ich bin mit dem Ding noch nie am Browsen gewesen.
Ja, mal abgesehen davon, dass die Tastatur auch ein Witz ist, aber hat man ja auch schon oft kein Dollarzeichen und so als Passwort und keine Umlaute. Auf Platz 1 ist bei mir die Verschiebung von Zelda Breath of the Wild gelandet, weil es mich einfach tierisch aufgeregt hat, muss man sagen. Ich habe mich ein bisschen beruhigt, Pokémon sei Dank, es kommen dann 3DS, aber wenn einer Pokémon nicht mag und kein 3DS hat, dann sieht's düster aus, einfach. Also die erneute Verschiebung hat mich einfach tierisch aufgeregt, letztes Jahr ja schon.
Hat jeder jetzt bei Flops außer mir auf Platz 1 die Verschiebung von Zelda?
Ich hatte gesagt, dass ich die Situation allgemein blöd finde.
Ich habe es zumindest noch reingeschoben, weil ich es auch finde.
Ich habe keine Spiele in den Flops, außer Pokémon Tekken, aber...
Bei mir war's Pokémon Tekken war gut.
Ich bin halt irgendwie enttäuscht, dass nach 20 Jahren was kommt, was ich schon ewig warte, und dann sind es halt irgendwie 16 Kämpfer und...
Wäre ich bei Namco Bandai, aber ich meine Nintendo.
Okay, dann kommen wir mal zu den 3DS-Tops. Und ja, ich glaube, wir bleiben, wie gesagt, bei der Reihenfolge und ich fange wieder an, dann gibt's da auch keine Durcheinander. Also 3DS-Tops. Bei mir auf Platz 4 ist Fire Emblem Fates. Ich bin in der glücklichen Lage, dank Rezensionsexemplare alle drei, ich nenn's mal Versionen oder Perspektiven gespielt zu haben, spielen zu können. Ich bin jetzt nicht so der riesen Fire Emblem-Fan und ich mag die Serie, ich spiele das auch immer sehr, sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht so der Super-Fan. Trotzdem finde ich Fire Emblem Fates super. Ich finde, es lohnt sich auch, alle drei Varianten zu spielen, alle drei Perspektiven. Also da wirklich auch das extra Geld auszugeben, weil es macht einfach Spaß. Ich finde den Schwierigkeitsgrad auch in Ordnung, zumal man ihn sowieso auch noch anpassen kann, nach seinen Wünschen in vielerlei Hinsicht. Also Fire Emblem Fates, egal welche Version, Perspektive man auch immer bevorzugt, aber mindestens eine sollte man davon spielen. Aber ich empfehle einfach mal alle drei, weil ich das wirklich sehr gelungen finde. Mein Platz 3 ist die Mega Man Legacy Collection. Im Grunde ist das eigentlich nichts Besonderes, die 6 NES-Spiele auf dem 3DS geportet. Im Grunde ist es das eigentlich. Was ich aber so gelungen finde an dieser Collection ist, dass die wirklich voller Artworks, Coverscans, Konzeptzeichnungen und Musik kann man abspielen von jedem Level und einfach Play drücken sozusagen. Und man hat auch bei allen Spielen jeweils 2 Versionen, also japanisch beziehungsweise amerikanisch, sodass also Mega Man heißt ja in Japan Rockman. Das ist dann auch mal ganz interessant irgendwie zu sehen, dass bei Mega Man 2 Clashman, Crashman und so, da gab's halt immer diesen Schreibfehler. Das ist vielleicht auch ganz witzig, dass da mal so diese kleinen Unterschiede zu sehen. Ja, also Mega Man Legacy Collection. Die Spiele sind ja sowieso super, besonders Teil 3 ist ja mein Liebling.
Meiner auch. Auch mein erster Mega Man, ja.
Ja, jedenfalls bei mir der erste, den ich durchgespielt habe. Ja, und für 15 Euro ist das auch nicht zu teuer. Wie gesagt, massig Content. Es gibt sogar noch so einen Extra-Modus. Amiibos werden auch unterstützt, wenn auch nur die Mega Man Amiibo. Aber immerhin. Also wirklich super, kann ich nur empfehlen. Mega Man Legacy Collection, sehr gut.
Also wenn man mal einen klassischen Plattformer will oder vielleicht auch nicht so alt ist wie wir und das in der Jugend mal gespielt hat. Es ist natürlich angestaubt, darf man nicht vergessen, vom Gameplay her und so, aber man muss es mal gesehen haben, wenn man es nicht kennt oder mal ausprobiert haben. Ich bin auch sehr begeistert davon, weil man sieht auch, woher eigentlich dann manche Sachen kommen in manchen Spielen. Mega Man hat da ja auch viel geprägt.
Ja, es ist bei Videospielen aber wie bei Filmen und vor allem bei Musik. Man wird sich immer gut oder schlecht an diese Sache erinnern, je nachdem, wie man sich gerade gefühlt hat. Mhm. Wenn ich jetzt diesen einen Film gucke und meine Freundin hat mich gerade verlassen und ich war 50 Jahre mit ihr zusammen oder so, dann ist dieser Film immer schlecht. Und so ist es bei Retro-Spielen auch. Ich glaube, die heutige Jugend geht an viele Spiele ran so, ja gut, wenn die alle sagen, dass das gut ist, dann gucke ich mir das mal an. Aber die Grafik ist ja schon so. Mhm. Und dann spielen sie das Spiel und natürlich sind sie bestätigt. Die Grafik ist blöd, bla bla bla. Und ich glaube, deshalb geht das bei vielen Leuten auch so ab. So, was soll denn an Zelda 3 so toll sein? Die Mega Man-Spiele sind doch voll blöd auf dem NES. Wie konnte man früher Metroid spielen? Das war doch alles Zelda. Und ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass man mit so einer, die Sachen heute sind so viel schöner, sind so viel, die klingen so viel besser und das alles. Aber na gut, mal gucken, man muss doch was dran sein. Ne. Und man geht schon mit so einer bisschen vorurteilsbehafteten Sichtweise da dran. Ich kenne das auch von TV-Serien. Wenn Leute mir sagen, das musst du gucken, das ist so geil, das wird dir bestimmt gefallen, dann denke ich auch immer so, na gut, ich guck mal rein, so. Und man hat so schon so eine halbe vorgefertigte Meinung dazu. Und ich glaube, das trägt viel dazu bei. Na gut, mein zweiter Platz bei den Tops ist Mario Party Star Rush. Da möchte ich vorweg sagen, dass ich das Spiel nicht so verdammt geil finde, dass ich sagen würde, das ist das zweitbeste Spiel 2016. Das jetzt bitte nicht missverstehen. Aber ich muss schon sagen, dass Mario Party Star Rush trotz aller kleinen Fehlerchen hier und dort, die das Spiel von einer gewissen Perfektion fernhalten, dass ich das Spiel einfach viel gespielt habe. Immer wenn ich mal, keine Ahnung, im Zug sitze, im Bus sitze, abends vor dem Schlafengehen, ich mache das immer mal an. Überall versuchen, mindestens 11 Sterne zu kriegen, damit man diese zweite blaue Plakette kriegt an dieser Levelbezeichnung und so. Einfach, weil es Spaß macht, weil ich Bock drauf habe.
Geht mir genauso.
Ja, und da muss ich einfach sagen, wenn ein Spiel das schafft, auch wenn es nicht der Oberhammer ist, dann macht das was richtig. Dann dachte ich mir, dann sollte ich auch so fair sein, einfach weil ich es in letzter Zeit wirklich ziemlich oft spiele, das auf Platz 2 zu setzen, weil alles andere, ich meine, ich hätte Fire Emblem Fates zum Beispiel auf Platz 2 packen können, das wäre technisch besser und umfangreicher und alles, aber ich bin damit fertig und jetzt ist es mir egal. Aber Mario Party Star Rush ist gut, es könnte noch was besser sein, aber ich spiele es einfach oft und dann muss ich auch fairerweise das auf Platz 2 stellen. Trotzdem bleibt als großer Kritikpunkt der Multiplayer, der ist einfach Grütze, weil man nicht online spielen kann. Nintendo WTF, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Mario Party gehört online. End of discussion. Ja, mein persönlicher Top auf dem 3DS ist Etrian Odyssey Untold 2 The Fafnir Knight. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Im Grunde ist es ein typisches Etrian Odyssey Spiel. Ich lieb aber jeden Teil immer wieder aufs Neue. Man kann da 70, 80, 90, 100 Stunden reinkloppen. Man kann leveln hier und da. Nach dem Abspann gibt's immer noch mal irgendwelche extra Sachen, weil doch noch mal irgendwas passiert. Hier gibt's sogar diverse DLCs, wovon einige in den ersten Wochen, ich glaube die ersten 2 Wochen waren es, sogar kostenlos war, wenn man das Spiel schon hatte zu dem Zeitpunkt. Also geil, Dungeon Crawler, schwer, es geht viel um Taktik, viel um Überlegen, bisschen verbessert wurden auch Sachen aus dem Vorgänger, das mit diesen Grimoires, das fand ich so ein bisschen blöd beim Vorgänger. Hier fand ich das super gelöst. Ich will jetzt nicht zu sehr auf Details gehen, um nicht ewig zu reden. Lest einfach die Rätsel auf ice-on-nintendo.de. Etrian Odyssey Untold 2, einfach das Spiel, das ist einfach geil. Das
hat sich gerade so angehört wie, kauft mein Buch. Sagen doch
genau,
die Schriftsteller auch hier. Immer, ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Kauft einfach das Buch, da steht alles drin.
Autogrammstunde am Montag um 18 Uhr.
Nein. Komm, die Rezis und das alles ist ja kostenlos. Lest halt, wenn ihr wissen wollt, warum ich das so gut finde, geht auf die Seite und lest, weil ich nicht ewig reden will, aber ansonsten vertraut einfach auf mein Wort und ladet es runter, wenn ihr auf RPGs, Dungeon Crawler, so Spiele wie Diablo, so DSA, wer das noch kennt von früher vom PC, alles, was so in die Richtung geht, kaufen, geil.
Klingt das erst was für mich, aber ich habe noch nie einen Teil gespielt.
Ich kenn's auch gar nicht, aber es klingt auch nach was mir gefallen könnte.
Ja, dann wäre ich durch, hatte diesmal nur 4 Punkte. Bei meiner Flop-Liste wird das auch so sein, obwohl es technisch gesehen 3 sind eigentlich. Aber dazu komme ich gleich. Ja, ich gebe jetzt an Daniel weiter.
Hier wieder wie bei der Wii U. Ich habe ein Spiel, das habe ich noch nicht genug gespielt, um es in die Liste einzunehmen, aber war einer der Kaufgründe für mich für den 3DS. Ich habe den ja erst dieses Jahr gekauft. Fire Emblem Fates werde ich auf jeden Fall über die Weihnachtstage, wenn ich nicht an meiner Wii U sein kann und nicht an meinem PC sein, viel, viel, viel spielen. Auf Platz 4, Mega Man Legacy, hat man ja auch schon gerade drüber geredet. Hier vielleicht noch eine Nebenbemerkung, wenn ihr auf so Mega Man steht, es gibt auf Steam im Early Access noch, deswegen habe ich es noch nicht geholt, ein Spiel namens 20XX. Das ist praktisch ein Roguelike in Mega Man Kreuzung, das sehr, sehr gute Rezensionen bis jetzt bekommen hat und sehr, sehr gute Bewertungen bekommen hat. Schaut mal rein, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es nicht mehr Early Access ist, weil ich bin kein Fan von Early Access. Auf Platz 3, Hyrule Warriors Legends. Ich hab's schon für die Wii U gehabt. Ich hätte es jetzt fast nur für ein 3DS geholt, tatsächlich. Ja, es hat seine Macken. Man muss dieses Warrior-Spiele mögen, wo man halt einfach mal nur grindet und durch die Massen durchhaut. Aber ich find's eigentlich für ein 3DS nochmal einen Ticken besser, weil was mich an der Wii U ein bisschen stört, man muss sich halt aktiv dranhocken. Man muss es reinmachen und kann sowieso dieses Mal, ich spiele mal kurz nebenher, ist da ein bisschen schwieriger wie auf einem 3DS. Und eben gerade, wenn du dann auf dieser Freiweltkarte bist, naja, im Endeffekt ist es Spiele dieselben 5 Levels mit ein bisschen einen Trick dazu und level dich dabei hoch. Wie gesagt, wieder, das muss man mögen, das ist natürlich wieder ein bisschen speziell, aber das ist halt einfach on the go, wenn man halt gerade mal wieder nur im Stau steht oder die Bahn mal wieder Verspätung hat oder sowas, ist das halt einfach eine echt schöne Sache, finde ich. Also da kommt es dann nochmal ein bisschen besser rüber. Auf Platz 2, Pokémon Mond / Sonne. Denke ich, bin da auch nicht der Einzige, der das dabei hat.
Markus hat schon was angesprochen.
Ja, Neuerungen, die sie reingemacht haben, finde ich ganz gut. Ich muss jetzt gestehen, ich habe seit Silber kein Pokémon mehr angefasst. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was die Änderungen vom letzten Teil sind und was jetzt nur mit dem, also was schon länger drin ist und was es schon länger gab. Was mir aber auf jeden Fall zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, dass sie die VMs mal rausgenommen haben und auch die Pokémon-Reittiere ersetzt haben. Das ist ein toller Kniff. Die Gyms wegzulassen und durch diese Pfade, die man machen muss, zu ändern, fand ich auch eine gute Entscheidung. Klar, es war ein bisschen riskant und mutig, weil es gab schon immer Gyms. Aber es hat einfach mal wieder ein bisschen was aufgelockert. Ja, hat halt einfach mal gesagt, man kann ja nicht immer dasselbe in Grün machen, sagen wir mal so. Und ich finde, sie haben das recht gut hinbekommen. Also auch eben, es hat immer noch Parallelen, es ist nicht komplett anders, aber es hat halt doch diese andere Würze. Auch die Dualkämpfe, man kann ja jetzt auch zu zweit kämpfen, beziehungsweise die Pokémons können teilweise ja auch Hilfe rufen und dann kommt ein weiteres Pokémon, das ihm hilft manchmal. Eine schöne Ergänzung, also ich bin wieder im kindlichen Pokémon-Freude und mit schön sammeln und das brauche ich noch und welches nehme ich jetzt mit und ja, es ist wieder richtig schön, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich zurzeit ein bisschen dran stört, ist, dass die Pokémon ja unterschiedliche Stats haben, je nachdem, auch mit demselben Level sind die Pokémon teilweise unterschiedlich stark. Und wenn man ein Pokémon um Hilfe gerufen wird, ist das Pokémon, das zur Hilfe kommt, stärker, als das schon da war.
Und ist das immer so?
Ja, also
okay. Ich habe nie drauf geachtet, aber ich habe auch schon gemerkt, dass Stärkere dabei sind, aber...
Das Level ist unterschiedlich, aber die Grundstats sind stärker und man kann da Ketten drin machen. Das finde ich ein bisschen zu sehr getrainte in meinen Geschmack. Das ist so... Man braucht sich, um Singleplayer durchzuspielen, aber...
Ich finde, dieses Hilferufen ist Fluch und Segen zugleich. Also mir ging schon so, dass ich ein Pokémon fangen wollte und hab's schon geschwächt gehabt und wollte eigentlich den Pokéball werfen in der nächsten Runde und dann ruft der Depp um Hilfe. Und dann kann man in dem Moment ja keinen Pokéball werfen und dann besiegt man das eine, dann ruft er aber wieder um Hilfe und... Auf der anderen Seite ist schon aber so, dass man auch mal Attacken ausprobieren kann. So, ich habe jetzt zwar das eine Pokémon geschwächt, aber es hat noch so viel Energie, das lohnt sich noch nicht zu fangen. Jetzt ruft es aber um Hilfe. Jetzt kann ich beim zweiten Pokémon eine andere Attacke ausprobieren, ob ich da vielleicht näher in den roten Bereich komme. Dann mache ich halt das andere Blatt und fange das eine. Ja. Hat taktisch schon ein bisschen mehr, aber es kann auch manchmal echt nerven.
Ja, es kann manchmal ein bisschen nerven, das stimmt. Vor allem, was mir auch immer wieder passiert ist, ich weiß ja, dass... zweite Pokémon ist dann das stärkere, dann müsst ihr natürlich das zweite fangen, das heißt, ich mache dann erst das erste komplett platt, damit ich nicht gegen zwei kämpfen muss, krieg dann einen critical Hit auf den zweiten und es ist ein One-Hit tot. Und dann denkst du, nee. Naja, aber wie gesagt, es ist ein richtig gutes Spiel geworden, in meinen Augen bis jetzt und klar auch gehypt durch Pokémon Go und hat dann natürlich auch einen richtig schönen PR-Schwung bekommen, aber ja, es hat viele Kritikpunkte von alten Teilen in meinen Augen verbessert und ich habe viel Spaß damit. Und auf Platz 1 Kirby Planet Robot. Kirby ist das allererste NES-Spiel gewesen, das ich durchgespielt habe in meinem Leben. Deswegen, da ist viel Nostalgie, viel Gefühle dabei und ich find's grandios. Also es hat wieder geschafft, eben diese, was ich immer Kirby gern hat, war diese Vielfalt. Man kann unglaublich viele verschiedene Fähigkeiten aufsaugen und rumexperimentieren. Und dadurch wird das Spiel halt wieder gutes Stückchen anders. Man hat ja neue Fähigkeiten, ne? Und sie haben da ja jetzt so viel reingepackt. Zum einen eben mit jede Fähigkeit hat, ich glaube, mindestens 6 oder 7 verschiedene Moves, die man machen kann, die teilweise auch ein bisschen schwerer zu lernen sind. Also auch wenn das Spiel an sich jetzt kein extrem schweres Spiel ist, aber dass man da ein bisschen perfektionieren kann und da einfach sich ein bisschen reinfuchsen kann. Und die Roboter sind einfach toll. Das ist einfach Kirby mit Robotern. Ja, was will man mehr? Was müsst ihr noch mehr hören? Kauft's. Das ist super, ja. Ich habe so oft in diesem Spiel diese oh yeah, so geil, super Erlebnisse gehabt. So allein so, du hast deinen ersten Roboter und der hört sich richtig an, er fühlt sich richtig an, er läuft richtig, ja. Und dann nimmst du mit dem Roboter die erste Fähigkeit auf, was ja dann auch nochmal sich unterschiedlich macht. Dann hast du auf einmal deinen Flammenwerfer-Roboter, ja. Es ist super, es ist so grandios, das Spiel. Ich habe richtig Spaß damit. Ja, und das waren meine Tops.
In Ordnung, dann geben wir jetzt weiter an den Dennis.
Ja, meine Top 5, da gibt's irgendwie so gut wie gar nichts. Ich habe tatsächlich doch auf Platz 5 die Kritzelpost gemacht.
Oh nein.
Die ist aber auch in meinen Top 3 Flops. Weil ich fand's irgendwie lustig, dass es wieder da ist. Und das war's auch schon. Der Rest kommt zum Flops. Nein, aber ich finde die Idee eigentlich ganz, ganz witzig und was man so da machen kann, war eher so eine Überraschung, so, wo kommt denn das jetzt her? So plötzlich aus dem Nichts haben sie sich wieder da uns entschlossen, die Genitalien-Sperre wieder aufzuheben und den Briefkasten neu zu Revival. Ja, fand ich irgendwie ganz nett. Auf Platz Nummer 4, ja, da habe ich irgendwie mein Nintendo Picross Legend of Zelda Twilight Princess hingesetzt. Durch die Eröffnung des mein Nintendo Sterne-Dings, Coins, Dingsbums, der ja irgendwie immer noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Also am Anfang fand ich es irgendwie so ganz, war auch ganz cool, so, oh cool, über Mitomo konnte man ja auch diese Punkte sammeln oder diese Münzen sammeln und dann für 1000 Münzen, glaube ich, konnte man dieses My Nintendo Picross freischalten. Hat quasi kein Geld gekostet, sondern nur ein bisschen Zeit. Und ich mag Picross. Also das Picross-System finde ich immer cool. Mit denen, es zeigt an, wie viele Felder in einer Reihe vorkommen. Man muss ja nur wissen oder rausfinden, welche. Zum Beispiel 3 Felder sind im Bild, aus einem großen Bild. Und wenn man die 3 gefunden hat, dann deckt man die halt auf und andere Felder kann man ja halt sperren und so. Also ein bisschen wie das alte Minesweeper auf dem Windows-PCs damals. Ja, also durch das Zelda-Thema, ja, macht's halt ein bisschen Optik mit, dass man halt Items aus dem Spiel, halt eine Flasche oder die Fee oder irgendwas oder halt so ein Riesenpuzzle hat oder noch ein riesigeres Puzzle, was aus mehreren kleinen Puzzle besteht. Für einen Umme-Titel, sag ich mal, finde ich den echt super. Platz Nummer 3 macht bei mir Boxbox Boy. Ein sehr unterhaltsamer Puzzler, mit dem man so eine kleine Box, die weitere Boxen bauen kann, mit denen man halt über irgendwelche Hindernisse drüber muss oder sich irgendwo dranhängen muss, nach oben ziehen und heieiei, war schon teilweise knackig. Aber generell, ja, finde ich das eine super Idee, ist eine Fortsetzung. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man Puzzler mag.
Das werde ich mir vermutlich auch noch sehr sicher holen. So von dem, wie es bisher aussieht, hat das einen richtig schönen Charme. Wenn nicht an die alten Gameboy-Zeiten.
Da gibt's keine Demo, gell?
Ja, ich glaube, da gibt's keine Demo.
Sieht schon interessant aus. Da soll ja bald
was Neues kommen, aber vielleicht gibt's da eine Demo. Ja, auf Platz Nummer 2, das ist irgendwie ähnlich wie bei der Wii U. Es gibt irgendwie 2 Titel, die sich so drum gestritten haben, ob 1, 2.
Die haben sich gestritten.
Dann doch Metroid Prime Federation Force auf Platz 2 gemacht.
Ja, kann ich mitleben.
Und natürlich ist es kein Metroid. Es spielt halt im Metroid-Universum und für das, was es ist, ist es gut. Es ist einfach ein Multiplayer-Ego-Shooter, kooperativ. Man muss Missionen erledigen, die sind auch ziemlich gut gemacht, unterschiedlich. Man muss mal eben ein großes Viech fangen, man muss mal irgendwelche Schalter betätigen. Der eine muss dorthin einen Schalter für den anderen betätigen und so weiter und so fort. Online funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf die klassische Nintendo, ich mache keinen Chat rein, sondern ich mache blöde Befehle.
Bin total aufgeregt.
Genau. So auf die Art.
Mit Bewegungssteuerung.
Hierher. Was will er? Hierher. Aber so an sich fand ich den Titel echt toll. Also hat Spaß gemacht, auch mit Jörg gespielt und so. Mhm. Und auf Platz 1 hat es dann auch aus den gleichen Gründen wie bei Jörg Mario Party Star Rush geschafft tatsächlich. Also es gibt einfach nichts anderes.
Ja gut, das muss man auch sagen, das kommt ja noch ein bisschen dazu.
Ja, richtig.
Kann Pokémon nicht. Und Kirby?
Eben, Pokémon. Ich habe das einzige Pokémon, das ich gespielt habe, ist Pearl. Das ging mir dann irgendwann auf den Keks, weil ich immer durchs Gras gelaufen bin. Das hat mich irgendeins angegriffen. Ah, wegrennen. Ich laufe weiter. Ah, es hat mich wieder eins angegriffen. Das war irgendwie immer wieder dasselbe.
Das war doch gerade der Schaden daran.
Ja, ich bin auch so ein Sammelfan, aber das hat mich damals dann irgendwie dann doch ein bisschen genervt. Das war noch zu DS-Zeiten. Mhm. Und ich habe schon so viel Gutes über Pokémon Sun and Moon gehört, aber ich glaube, ich bin einfach nicht Pokémon-Nerd genug, um mir das, also das Geld zu investieren.
Du musst Lust drauf haben, das ist wie bei jedem anderen Spiel auch. Ja.
Also ich spiele tatsächlich ab und zu noch Pokémon Go. Ist zwar nicht vergleichbar, aber da hocke ich erstmal in der Bahn und schwinge halt meinen Pokéball. Aber jetzt so richtig das Pokémon-Fieber, auch wenn sie viel verändert haben, scheinbar zum Besseren, ja, reizt mich nicht zu kaufen. Und deswegen ist halt einfach Mario Party Star Rush, wie oft ich in der Bahn den Turmmodus gemacht habe und halber ausgerastet bin, was ja auch so ein bisschen Minesweeper-Feeling hat, wo man dann nach oben klettert und guckt, okay, es ist eins in der Nähe, es ist jetzt links, rechts, wo könnte es sein, da kann es nicht sein, dort. Also ich habe richtig geknobelt, also nicht mal den Party-Modus, sondern einfach dieses Minispiel immer wieder im Kreis gespielt und in den 70er-Turm oder was ist das, habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, das muss ich zu Hause machen mit meinen zwei Amiibos, die da drauf passen, weil die kann man ja dann einsetzen.
Das kommt danach nochmal, ja, Spaß dabei.
Es ist schon hart und manchmal auch ziemlich arschig, weil man denkt, ah, das kann eigentlich das nicht sein. Verdammt, da war doch eins. Aber ich finde auch den Party-Modus mit meiner Freundin gespielt. Er ist echt unterhaltsam, auch im Multiplayer. Aber er ist dann doch nicht so geil, wie ich es gehofft habe. Das mit den Minispielen, die wirken mehr so wie Beiwerk, was in den alten Mario Party 2, 3 doch größere Auswirkung hatte, finde ich. Aber trotzdem ist das neue System eine interessante Idee. Einfach für die Idee, die mal funktioniert hat, nicht wie das blöde Mario Party 9 und 10, ich fahre alle zusammen in einem Auto, was nicht funktioniert hat, will ich das ein bisschen loben.
Ich genieße auch die Freiheit, die man bei Star Rush wieder hat. Einfach hinzugehen, wo man will und diesmal ja wirklich komplett ums Karree. Also in jedem Karo kann man rumlaufen. Und das Münzrennen macht im Multiplayer auch eigentlich ziemlich viel Spaß.
Ja, auch dieses Fahnenwettrennen da, das finde ich auch genial von der Idee. Also sie haben viel richtig gemacht, nicht alles ist perfekt, aber es hat mich doch in diesem Jahr, glaube ich, am meisten gefesselt oder immer wieder zum Spielen gebracht. Deswegen ist Mario Party auf Platz 1, knapp gefolgt von Metroid Prime Federation Force.
Haben sie nicht geprügelt um den gleichen Platz?
Ja, ein bisschen. Also sie haben aufeinander geschossen, aber... Next.
Ja, dann bitte, Felix.
Ja, meine 3DS-Top-Liste ist sehr Pokémon-lastig. Von 5 Titeln sind 3 Pokémon-Spiele dabei.
Ui.
Aber es war ja auch das Jahr der Pokémon und da kam einiges. Platz 5 ist bei mir Project X-Zone 2. Ich hatte halt den ersten Teil, da hatte ich mir eine Demo runtergeladen, hab das nicht verstanden, fand das doof, das dann im LAN stehen sehen.
Ja, stimmt, das war echt verwirrend ein bisschen.
Das im LAN stehen sehen und dachte, ach, nimm mit. Hab dann erst im Laufe des Spiels verstanden, wie das überhaupt funktioniert, also Try and Error. Und ja, dann hatte ich immer weiter und weiter gespielt und hatte gesagt, ach komm, so ein zweiter Teil wäre doch schön. Hab dann den Trailer gesehen vom zweiten Teil, dachte mir, ja geil. Hatte dann aber den ersten Teil noch nicht durch, als ich den zweiten schon hatte. Erstmal den ersten Teil durchgespielt. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht so weit gespielt, weil das letzte Kapitel vom ersten Teil, das war schon sehr anstrengend. Was mir gut gefällt, ist, dass der Gameplay technisch recht nah an dem ersten dran ist. Und
das war doch das mit den unterschiedlichen Doppelcharakteren aus verschiedenen Spielen, Resident Evil und so.
Das ist dieses, war ja auf der Overworld so strategiemäßig, aber das Kampfsystem, das kann man eher so Beat'em'up einordnen. Was ich auch schön fand, deutsche Schriftausgabe. Der erste Teil, die Packung war auf Deutsch, der Inhalt war nur auf Englisch.
Ja, das hat man heute einigermaßen häufig, dass Spiele nicht übersetzt kommen. Ich verstehe das schon irgendwie, dass man sich dann darüber ärgert. Aber ich verstehe auch, wenn die Publisher sagen, naja, bevor wir es gar nicht nach Europa bringen, weil die Verkaufszahlen da nicht so wahnsinnig hoch sind, also dann kann man froh sein, dass man es überhaupt in Europa hat. So sehe ich das dann.
Ja, mich hat das Englisch jetzt auch nicht gestört. Also.
Ich finde es halt anstrengend. Also je nachdem wahrscheinlich, wie gut man Englisch kann, aber bei Deutsch, da tust du halt auch ein bisschen querlesen oder nach Schlüsselwörtern gucken. Also ich merke es ganz oft bei Pokémon, wenn das auf Englisch wäre, das wäre eine Katastrophe. Ich müsste jedes Wort lesen und dann ja auch noch verstehen.
Die Pokémon-Katastrophe ist, ich habe ja die Originalteile auf Deutsch gespielt und die haben ja komplett andere Namen im Englischen. Das heißt, ich habe mir jetzt sämtliche Namen nochmal seit Pokémon.
Stimmt, das ist auch anders. Ja,
ja, die heißen so, was ist ein Squirtle?
Das finde ich beim Tauschen sehr irritierend. Vor allem, wenn man irgendwie so 20 japanische Pokémons kriegt, die dann halt einfach nur senkrechter Strich und waagerechter Strich heißen.
Auf jeden Fall müsste ich auf der Verpackung draufstehen, in welchen Sprachen das jetzt drin ist. Also auch wenn natürlich der die Werbung drauf ist, müsste eigentlich irgend so ein Flacken, also Spiel in Sprachen.
Ja, oder es steht in der Anleitung bei der Download-Information oder so im E-Shop. Bei
Project X Zone 1, Sprache auf Englisch oder so. Oder Anleitung Deutsch, englische Bildschirmtexte oder so.
Ja, aber das ist ja auch oft dann so. Das muss man sagen, das ist häufig so dann. Ja.
Ich meine, mich juckt's auch nicht, ich spiele auch alles auf Englisch seit Jahren.
Felix, bitte.
Platz 4, Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich finde Mystery Dungeon finde ich sehr cool, die Reihe. Super Mystery Dungeon ist einfach das, was man gebraucht hat. Fühlte sich einfach wieder wie das gute alte Mystery Dungeon an. Mein Bruder hatte das Portal in die Unendlichkeit gespielt. Und ja, Story ist ganz nett. Ich bin noch nicht so weit, aber ich hänge gerade an einer Mission fest. Da soll ich für jemanden ein gestohlenes Item zurückbringen, nur muss ich dafür einen Brutalander besiegen.
Brutalander. Das heißt so.
Fantastisch. Ja,
die Namen sind genial.
So fantastisch ist das auch nicht, weil das ist ein sehr, sehr starkes Drachen-Pokémon. Und als kleines Froxy bin ich gerade nicht so im Vorteil, vor allem weil Wasser nicht sehr effektiv ist auf Drache. Und mein Partner ist ein Bisasam. Das ist auch nicht gut auf Drache und Flug. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich das hinkriege.
Bräuchte man Eis oder Fee?
Mal ich 20 Level drüber sein.
Es ist wahrscheinlich auf Entwicklungslevel Level 50, während ich auf Level 13. Oh. Naja, egal. Platz 3 habe ich die Virtual Console Version von der ersten Pokémon-Generation. Ich glaube, da muss ich nicht zu viel sagen. Wir kennen alle Rot und Blau und Gelb. Ich habe mir Blau gekauft, mein Bruder sich Rot und Gelb. Ist halt Pokémon, erste Generation. Und Platz 2 ist Kirby Planet Robobot. Ich habe auch Kirby Triple Deluxe mir angeschafft als Spontankauf und ich habe es einfach geliebt. Dieses Spiel war einfach so grandios. Planet Robobot ist einfach nochmal viel besser. Auch dieser Robobot-Panzer oder wie der auch immer heißt, dieser Roboter, in der man einsteigen kann, boah, das ist so, so geil.
Ist so gut designed, das fühlt sich so richtig an,
wenn man im Ding drin ist. So Spaß, wenn man dann erstmal einen einsaugt, zum Beispiel so einen Stein und man kriegt dann diese Riesenfäuste.
Oder die Segelketten.
Ja, die Kettensäge. Super. Oder wenn man so ein Rad, die Radfähigkeit kriegt, und da in dem Ding rumfährt, also mit dem Jet. Oh.
Ja, das hatte ich heute auch wieder gesagt. Und dann auf einmal bist du einen Kampfjet und denkst so, oh yeah.
Da fühlt man sich schon geil. Ich habe das halt in einer Direct gesehen, habe gesehen, oh, das sieht so aus wie Triple Deluxe, das kann nur gut werden. Und ja, ich wurde auch nicht enttäuscht. Also extra wegen Planet Robobot habe ich mir auch diesen NFC-Sockel da gekauft. Ist auch sehr cool, dass man sich 10-mal pro Level sich eine Fähigkeit einfach holen kann. Ist praktisch schon. Vor allem, weil es manche Rätsel gibt, wo man Collectibles kriegen kann, wo man aber eine ganz besondere Fähigkeit braucht. Und wenn man die mal nicht hat, kann man die sich mal eben so holen.
Die gibt's meistens vorher zum Aufsaugen, aber wenn man
behalte ich immer das Schwert.
Genau, ja, ich habe auch gedacht, so wunderbar, ich kann dann mit Amiibos mehr Fähigkeiten nehmen, ich habe viermal Link-Amiibo.
Ja, das ist sehr gut. Ja, um zum Abschluss zu kommen, Platz 1 ist Pokémon Sonne, / Mond, also ich habe Sonne. Und ich liebe es einfach, die neu designten Pokémon sehen toll aus, die Welt ist wunderbar designt, dieses mit der Inselwanderschaft bringt mal frischen Wind rein, mich hätte es auch nicht gestört, wenn es wieder 8 Arenen gäbe. Ja, wie auch in den letzten Pokémon-Spielen gab es auch wieder so eine Stelle, wo dann plötzlich Story eingesetzt hat, die dann in einem bestimmten Intervall gehalten hat und dann war Story wieder weg. Das drehte sich da um die Ultrabestien und das legendäre Pokémon. Oh, der Abschnitt war so geil. Ich saß wirklich mit offenem Mund da, als das eintrat. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was da passiert ist, aber es war schon nice. Ich habe mir vorher sagen lassen, so öfters, also so durch Reviews oder so, dass das Spiel sehr leicht sei. Ich persönlich gegen Ende fand es nicht so leicht. Vielleicht lag das auch daran, dass ich den EP-Teiler ausgeschaltet habe über das ganze Spiel. Also dass ich.
Es kommt, glaube ich, stark drauf an, wie oft du deine Pokémon wechselst. Wenn du halt durchgehend mit demselben Sechser-Team unterwegs bist, ist es so ein Workshop, wenn du regelmäßig dir andere Pokémons mitnimmst, was ja eigentlich auch Sinn vom Spiel ist.
Da hatte ich auch Pokémon Y gehabt, da hatte ich den EP-Teil ausgeschaltet und war bei jedem Arena-Kampf underlevelt, aber es war kein Problem für mich, aber boah, auf der vierten Insel ging das dann richtig los. Halleluja, ey.
Also ich wechsle eigentlich auch nie durch. Ich habe immer die gleichen Pokémons. Wenn ich eins fange und habe nur keine 6 in meinem Team zusammen, dann überlege ich immer, kommt er ins Team? Ja, nein, vielleicht. Und dann schmeiße ich ihn wieder raus, wenn ich ihn nicht reinnehme.
Ich habe durch und durch auch so mal den einen oder anderen ausgetauscht, weil ich habe mir halt vorher geguckt, ja, habe ich ein Bild zum Team haben, habe jetzt ein Team, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin. Auch wenn ich ein Pokémon habe, Meteno heißt es. Und es hat mir dann doch schon Herzschmerz bereitet, als ich es abgelegt habe für das legendäre Pokémon. Ich hatte tatsächlich überlegt, will ich dieses kleine Pokémon, was nicht gerade sehr stark ist, oder das legendäre haben. Ich habe mich da doch für das legendäre entschieden. Das ist einfach ein wunderschönes Spiel, Sonne und Mond.
Ja, auf jeden Fall.
Damit schließe ich jetzt ab.
Okay, Markus, bitte.
Okay, Top 3DS auf dem 4. Platz, Zelda Picross. Ja, wie Dennis schon gesagt hat, also für Punkte sammeln, wer kein Smartphone hat oder Miitomo nicht hat wie ich, dann kannst du auch einfach einmal in der Woche auf die My Nintendo-Seite gehen und in eShop und ins Miiverse gehen. Dann kriegt man Münzen, dann hat man irgendwann 1000 auch zusammen.
Dauert nur länger,
ja. Lassen sich ja immer was Schönes einfallen. Also gibt, glaube ich, auch Mega Picross-Rätsel. Ja, gibt's glaube ich, auch. Platz 3 habe ich Picross 3D Round 2. Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich werde es mir holen. Ich habe die Demo schon gespielt und ich finde die Idee so genial. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das so Picross 3D, ich kenne den alten Teil auch schon, und ich hätte nicht gedacht, dass man da noch durch eine kleine Änderung noch so viel Potenzial rausholen kann. Denn jetzt in der Version kann man jetzt auch die Würfel farbig einfärben. Es gibt zwei verschiedene Farben und ja, die Angaben am Rand geben halt an, ja, welche Farbe ist. Die Würfel sehen dann nachher auch anders aus. Finde ich genial, werde ich mir noch holen, aber bin noch mit einem anderen Spiel beschäftigt. Das kommt dann weiter oben.
Was wird das wohl sein?
Platz 2 habe ich Mario Party Star Rush. Ich habe es am Anfang ziemlich oft gespielt. Mittlerweile liegt es so ein bisschen in der Ecke, muss ich sagen. Es liegt an meinem ersten Platz. Aber ich habe es zwischendurch immer mal wieder auch reingeschoben. Und gerade Münzrennen macht irgendwie voll total Spaß. Tolles Mario Party, finde ich. Ja, auf Platz 1 habe ich Pokémon Sonne/Mond. Also ich habe Sonne.
Vernünftig so.
Ich habe mich für Sonne entschieden, weil da die Uhrzeit einfach stimmt. Da ist nicht abends Tag und nicht morgens Nacht und
geil.
Bei mir war es gerade andersrum. Okay.
Ich meine, ich spiele meistens abends, aber ich will dann auch, dass abends ist und nicht Tag und das ist irgendwie. Deswegen habe ich Sonne genommen. Weiß nicht, was Nintendo gemacht hat, aber mich hat es irgendwie im Januar schon ein bisschen angefixt, irgendwie mal wieder ein Pokémon-Spiel kaufen. Mein letztes war Saphir für ein GBA. Dann kam die Ankündigung Sonne Mond und da habe ich gedacht, okay, das holst dir und das hat dann so gehalten, die Spannung bis so August und dann habe ich gedacht, nee, ich brauche jetzt eins und habe mir dann Alpha Saphir geholt, unter anderem, weil ich das Legendäre wollte, weil ich das auf dem GBA auch schon hatte. Habe ich das Alpha Saphir nochmal durchgespielt und die haben das ganz schön gemacht mit Kamerasequenzen und Videosequenzen und dann war ich schon sehr neugierig auf so einen Mond und die Demo hat mich zwar wieder ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe es mir dann doch geholt und ja, wurde eigentlich das meiste schon gesagt, es ist ein tolles Spiel, die Atmosphäre ist sehr schön. Ich vermisse ein bisschen das 3D, aber das packt wahrscheinlich der 3DS nicht mehr. Was ich anfangs ein bisschen nervig finde, dass Pokémons nach dem Kampf manchmal putzen oder föhnen muss.
Ist doch cool.
Aber ich habe gemerkt, man kann es auch einfach lassen, aber das hat einen interessanten Effekt, denn vor Verbrennungen, Paralyse und Statuseffekte, die ein Pokémon haben kann, und das kann man einfach mit Putzen heilen, braucht man sich im Laden nichts mehr kaufen, das ist ja für mich halt Schwabe. Putze ich einfach mein Pokémon und dann ist die Verbrennung weg.
Ich fand's eigentlich das erste Mal gesehen und dachte mir so, ach nee, was ist denn das jetzt für ein Müll? Und die zweimal hat's mir dann Spaß gemacht. Ich bin jetzt gespannt, wann es mir zu routinemäßig öde wird. Aber momentan bin ich eigentlich tatsächlich von mir selbst überrascht, dass mir das gerade Spaß macht.
Ja, also ich nehme es jetzt eigentlich nur noch fürs Heilen.
Sehen er mich ein bisschen an Nintendox mit dem Hund waschen, einschäumen. Ja,
da ist das auch praktisch übernommen.
Wenn du dann auch ein Pokémon hast, das wie ein Hund aussieht. Ich habe eins, das heißt Wolbrock, das sieht aus wie ein Wolf.
Das waren meine Tops.
Dann gehen wir jetzt über zu meinen Flops für den 3DS 2016. Da ist bei mir der 4. Platz, ich hatte das ja gerade angedeutet, es wären eigentlich nur 3. Und das ist auch so. Aber der 4. Platz ist bei mir Metroid Prime Federation Force. Aber nicht, weil das Spiel schlecht wäre oder sonst irgendwas per se falsch macht. Ich finde das Spiel in Ordnung. Dennis hat es ja auch schon erwähnt bei seinem Blog vorhin. Wir haben es gespielt und ich fand das auch alles nett. Vielleicht könnte man sagen, dass man wirklich durch diese Übungsmission da gezwungen wird. Da hätte das auch wirklich genügt, wenn Dennis mir sagt, mit A machst du dies, mit R kannst du so und wenn der L hältst, passiert das. Das wäre viel schneller gegangen als mich. Naja, aber das ist wirklich das Einzige. Ansonsten Metroid Prime Federation Force ist in Ordnung. Aber, und deshalb erwähne ich es, ich verstehe nicht, warum so viele Leute derartig steil auf das Spiel gehen. Okay, sie mögen es nicht, aus welchen Gründen auch immer, in Ordnung. Aber man muss doch nicht so eine Welle machen. Also bitte, Petitionen starten und wer weiß ja, also das verstehe ich einfach nicht. Und deshalb möchte ich das stellvertretend durch Federation Force sozusagen auf meinen Flop 4 bringen. Weil, also Leute, echt, da verstehe ich euch nicht, wirklich nicht. Ey.
Wenn man es nicht als Metroid-Spiel akzeptieren will, dann kann man es doch wenigstens als Chance akzeptieren, dass Nintendo die Marke Metroid nicht komplett vergessen hat.
Das Problem an der ganzen Sache ist nur, sie können ja schon was ausprobieren, aber sie sollten halt dieses Standard-Ding
nicht auslassen, weil es ist genau wie dieses Animal Crossing Dingsbums da.
Amiibo Fest.
Genau, Amiibo Festival. Es gibt kein gescheites Animal Crossing auf der Wii U und dann bringen sie so einen Käse, was einfach nix ist und dann ist klar, dass jeder sich aufregt. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie damit wirklich bezwecken, das eine durch das andere zu ersetzen und das denke ich ja eben nicht, aber da müssen sie halt auch irgendein das Basic Ding bringen und dann halt irgendein Spin-off. Dann ist es okay, ja. Das hat die Leute halt auch aufgeregt bei beiden.
Da möchte ich aber kurz sagen, mir geht's nicht darum, dass die Leute sich ärgern oder aufregen. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde nur, irgendwo ist so eine Grenze zwischen sich darüber ärgern und sich mal Luft machen und wirklich so dermaßen aus der Haut fahren und das Spiel schlecht reden und ich hasse es und ich will das nicht und Petitionen. Das ist das, was ich meine. Wenn die sagen, das Spiel gefällt mir nicht und das ist blöd und das ist doof und dann, nee, ich will das aber anders haben, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich finde, man muss hier nicht im Dreieck springen.
Weil es ja Leute gibt, die sich drauf freuen.
Eben, und wenn man dann enttäuscht ist oder irgendwas, kann ich das alles verstehen, aber lass die Kirche im Dorf.
Es bringt ja eh nichts für ein Spiel zu hetzen, wo man überhaupt nicht weiß, wie das überhaupt letztendlich sein wird. Ich meine, danach kann man immer noch motzen.
Ja, es hat so diese Internet-Problem, finde ich immer. Ich finde auch erschrecklich, wenn das so krass ist, aber...
Shitstorm.
Ja, ich habe zum Metroid nachher nochmal ein bisschen mehr.
Es ist sowieso generell unpopulär geworden, einfach zu sagen, ach ja, ich fand's okay, das und das war nicht so gut, aber das und das war gut. Nein, man muss dafür oder dagegen sein und sonst ist man ein Idiot. Ja, es ist oft so, du wirst sofort, echt, du findest das nicht grottenschlecht, sofort bist du ein Idiot. Du findest das Spiel nicht super toll, sofort bist du ein Idiot.
Ja, du musst dich immer entscheiden, auf für eine Seite und die andere macht dich dann nieder.
Ja. Yeah.
Aber gut, ich entscheide mich jetzt mal für meinen dritten Platz, meinen offiziellen Flop sozusagen. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016. Bei der Wii U-Version finde ich das Spiel super, zumindest für den Singleplayer. Bei der 3DS-Version, naja, geht so. Und das liegt daran, dass, obwohl das grundsätzlich dasselbe Spielerlebnis ist, mit Abenteuermodus, Medaillen sammeln und Kostüme und all den Kram, ist im Grunde dasselbe Kernspiel, aber es ist die Art und Weise, wie es auf dem 3DS ist. Ich finde die Steuerung blöd, du musst bei manchen Spielen wirklich wie ein Irrer das Circlepad im Kreis drehen und sorry, das mache ich einfach nicht. Nicht mal wegen meines Daumens, sondern einfach, weil ich auch das Gerät nicht kaputt machen möchte.
Moment, das erinnert aber Mario Party 1.
Paddelgedaddelt,
wuhu.
Ja, aber da geht das Stick nicht einfach so kaputt. Ja, der nudelt vielleicht ein bisschen aus, aber das ist dann auch alles.
Ich habe meine 64-Controller alle gut geschrottet bekommen, auch ohne Mario Party.
Na, meiner ist noch intakt. Ich habe noch einen für den Fall der Fälle, dass ich mal N64 spiele. Egal. Oder du musst bei manchen Spielen wirklich wie ein Wahnsinniger auf dem Touchscreen rumschrubbeln. Ich meine, ich habe Folien drauf, so schlimm wär's mir jetzt nicht. Aber auch dann denke ich mir, wer konzipiert solche Spiele? Natürlich ist der 3DS für Touchen, Rubbeln, Bewegen, Berühren und all so ein Quatsch gemacht. Aber deshalb muss man das nicht so übertreiben, dass manche Leute da ihren 3DS-Bildschirm schrotten. Also ich finde, da sollte man aufs Design auch ein bisschen achten. Und das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Was ich auch ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, dass es, wenn man von der Stadionatmosphäre absieht. Es könnte irgendeine Stadt sein, die, zur Information, man befindet sich in so einer Art Trainingslager wieder, wo man dann halt, je nachdem, wohin man sich bewegt, diese Disziplin oder jenen Modus spielt. Und es hat nichts mit Rio, Südamerika oder so zu tun. Es könnte irgendwo in Alaska stattfinden. Dieses Camp könnte überall sein. Mir geht so dieses Rio-Feeling irgendwie abhanden. Das finde ich ziemlich schade. Also wie gesagt, das Spiel ist nicht super, super grottig, aber irgendwie weiß ich nicht. Das Spiel wirkt irgendwie nicht durchdacht, ist nicht fertig.
Ich weiß schon seit dem ersten Teil, warum die immer eine Version für den Handheld rausgebracht haben. Aber ich weiß nicht, was so ein Sportspiel auf so einem Handheld zu suchen hat.
Ja, das entscheidet natürlich der Käufer dann selber, wenn er das lieber da verkaufen möchte.
Ja, wenn du keine Wii U hast und bloß ein 3DS und du willst ein Sportspiel, dann bleibt dir ja bloß noch
Mario Tennis.
Ja, mein zweiter Platz ist Hyrule Warriors Legends. Dazu ist zu sagen, grundsätzlich ist das Spiel für sich genommen in Ordnung. Und ich muss auch sagen, es ist lobenswert, was Nintendo aus dem 3DS rausholt. Da Hyrule Warriors eigentlich ja nichts anderes ist als Dynasty Warriors oder ähnliche Derivate, muss ich sagen, wer die Wii U-Version nicht hatte, okay, dann kann er sich das auf dem 3DS kaufen, finde ich noch in Ordnung. Aber ich finde, dieses Spiel spielt sich auf dem Handheld, auch wenn es technisch beeindruckend ist, dass es so super läuft. Ich finde, es passt irgendwie nicht auf dem Handheld, weil der Screen ist so klein. Es geht mir gar nicht mal um Auflösung als solche, um Farbbrillanz und so, sondern einfach, es ist auf dem 3DS einfach alles viel wuseliger. Es wirkt chaotischer. Und das geht mir da einfach ab. Ich habe das gespielt und dachte, ja, ist nett, okay. Ich habe es halt gespielt, weil ich es als Rezensionsexemplar gemacht habe. Aber wenn ich mir das gekauft hätte, ich glaube, es hätte mir ums Geld leid getan. Ich wäre dann doch eher enttäuscht gewesen.
Es stimmt mit dem Wuseligen und so, aber wie gesagt, man muss die Reihe mögen, man muss auch dieses Durchgrinden mögen, weil es ist ja eigentlich immer nur das Monoton dasselbe machen, mehr oder weniger. Aber eben gerade deswegen fand ich es dann für ein 3DS nochmal cool, weil ich finde es halt cool, dass man das sehr simpel hier aus, du musst nicht drüber nachdenken, du musst nicht wissen, wo war ich davor, wie war die Geschichte nochmal, also spätestens nachdem du mit der Geschichte durch bist, ne, dann dieses Kartenspiele weitermachst, also diese Endlosspielchen da weitermachst und kannst halt einfach jederzeit einfach sagen, oh, ich spiele jetzt kurz 20 Minuten.
Ja gut, also mir kam es ein bisschen langatmig vor, das ist auch noch so ein Punkt. Also wenn, dann lieber noch auf der Wii U, aber selbst da sprang der Funke einfach nicht über. Deshalb für mich, jetzt nicht, weil das Spiel so wahnsinnig schlecht wäre, aber im Sinne einer Enttäuschung gehört es für mich eben auf eine Flop-Liste. Ähnliches gilt für meinen Flop 1, Super Mario Maker für den 3DS. Ich muss auch hier wie bei Hyrule Warriors Legends sagen, es ist beeindruckend, was Nintendo technisch auf dem 3DS möglich macht. Im Bauen-Menü hast du alle Funktionen, die du von der Wii U kennst. Es fehlen 2, 3 Kleinigkeiten, aber wenn ich jetzt nicht akribisch gesucht hätte, weil ich es ja als Tester gemacht habe, wäre es mir wahrscheinlich so als normaler Spieler nicht aufgefallen. Weil, und jetzt komme ich zu den negativen Sachen, ich mich dann nicht ausreichend damit beschäftigt hätte. Denn es gibt so Dinge, die stören mich. Vor allem, man kann zwar Level speichern und all das, aber man kann Level nicht sehr komfortabel mit anderen tauschen. Es geht nur über dieses Streetpass-Funktion. Über Internet geht gar nichts. Die einzige Funktion, Spiele übers Internet zu laden, sind diejenigen, die Leute auf ihrer Wii U gemacht haben und du kannst sie dann halt in dieser Mario-Challenge spielen. Und da finde ich auch die Challenge grundsätzlich geil. Auch hier verweise ich lieber auf die Rezension auf ice-on-nintendo.de, um nicht zu sehr ins Detail gehen zu müssen. Aber mir gefallen diese Herausforderungen, die bei der Challenge dabei sind. Die finde ich wirklich super. Immer 2 pro Level und es gibt über 100. Das ist wirklich, wirklich geil. Aber insgesamt muss ich sagen, was soll ich mit dem Spiel? Die Wii U-Version ist so viel geiler. Einfach weil das Spiel so toll es auch auf dem 3DS läuft, so eingedampft wird. Und ich verstehe einfach nicht, warum Nintendo das gemacht hat. Wenn ich doch sowieso Level über 3DS runterladen kann, warum kann ich die denn nicht auch über 3DS hochladen? Das raffe ich einfach nicht, weil dadurch geht für mich allein schon der Grund abhanden, einen Level auf dem 3DS überhaupt zu machen. Ich kann ihn ja nicht teilen, nur über Streetpass, und wer macht das schon?
Vor allem die Argumentation von Nintendo war ja, dass sie sich bei der Version auf den lokalen Multiplayer konzentrieren wollen und deswegen so gemacht haben, dass man online keine Levels hochladen kann.
Ich find's auch bescheuert. Ich verstehe auch nicht, ob es da einen technischen Grund dazu gab. Mir fällt keiner ein. Warum? Weil der 3DS hat ja auch WLAN. Ja, da kann man ja auch hoch und runter laden. Und technisch sind die Spiele ja mehr oder weniger dasselbe. Ich denke schon, dass man das so hätte hinkriegen können, dass die da
verstehe ich auch nicht. Komplett. Das ist ja auch ein großer Teil vom Spiel.
Also ja, was mich halt auch nochmal wirklich dran stört dazu ist, es ist nicht nur, dass es fehlt, sondern von der PR her. Es ist ja genauso selber Name mit dem DS dran, Outfit, alles sieht genauso aus wie die Wii U. Ja? Wenn ich jetzt so eine Mutter bin, die dem Kind was kaufen möchte und eigentlich keine Ahnung habe, ich denke, ach so, das ist ja das, wo ich meine Levels bauen kann und teilen kann. Die rafft das nicht, dass das was anderes ist, ja? Oder das weiß eigentlich kaum einer. Oder auch allgemein 0815 Kerle, die Leute, die den Test nicht gelesen haben, wissen nicht, dass das da nicht wirklich drin ist. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass da einige echt enttäuscht sind, wenn sie dann das Spiel in die Hand nehmen, auch wenn es an sich die 100 Herausforderungen gut sind.
Sind sie wirklich?
Eben. Und dann halt das nicht teilen können. Und dann halt auch die Frage, warum haben die dann nicht einfach die 100 Herausforderungen genommen und das halt ein 2D-Mario-Dollar-Name genannt?
2D-Dollar.
Ja. Ja, also irgendeinen anderen Namen und von mir aus dann immer noch das mit dem Bauen reingenommen, aber dann halt nicht mit diesem Vermerk auf, das ist ein Mario Maker.
Ja gut, es ist ja Mario Maker. Das ist ja die Sache, auch wie bei Legends gerade. Das Spiel per se ist gut und beeindruckend, dass es läuft und alles und die Challenges sind super und es ist auch diese 100 Mario, man kriegt 100 Leben und muss Level spielen, die aus dem Internet geladen werden und so. Das ist alles da. Aber es sind eben die Dinge, die Wii U-Version so besonders gut gemacht haben und das fehlt dann bei der 3DS-Version. Das ist wie ein Porsche, aber du kannst damit nur auf der Autobahn fahren, nicht auf Straßen, nicht auf Landstraßen. So musst du dir das vorstellen. Und dann wäre jetzt Daniel dran, ne?
Ich habe tatsächlich nur 3 Flops, weil ich noch nicht so viel 3DS-Spiele gespielt habe und erst recht keine schlechten. Deswegen die Sachen, die ich habe, kurze Vorwarnung, die Spiele sind nicht schlecht, es sind eher Umstände und Flop 3, wieder Metroid Prime, was wir vorhin hatten. Wir haben es gerade eben ja ein bisschen abgenagt und ich wollte noch hinzufügen, eben auch hier die PR. Wenn sie das Spiel einfach irgendwie Hero Marine Federation Force genannt hätten, ja, und ein bisschen anderes Design drin gehabt hätten. Es wäre besser gewesen, also es wäre inhaltlich nicht besser gewesen und die Leute hätten sich nicht drüber aufgeregt, es hat bessere Rezensionen bekommen, die Leute hätten gesagt, oh, das ist ein cooler Geheimtipp, ja. Aber dadurch, dass sie eben diesen Metroid-Namen da mit reingenommen haben, diese IP dafür verbraucht haben, für eben dann auch gerade in der IP, wo Fans schon lange drauf warten, dass da mal wieder ein vernünftiger neuer Teil rauskommt, das verstehe ich nicht. Als Flop 2, Super Mario Maker,
Oh, auch? Okay.
Wieder PR und es fehlt halt das Level hochladen.
Das war für dich also tatsächlich auch dieselbe Enttäuschung wie bei mir?
Ja, das war eine Enttäuschung für mich. Also ich habe das halt einfach als unschön empfunden, dass das Kernelement da fehlt und habe dann auch nicht ganz verstanden, warum. Wie gesagt, ich würde gerne die 100 Challenges spielen, dafür hole ich es mir vielleicht auch sogar nochmal, wenn ich mehr Zeit habe zum Spielen irgendwann oder wenn es mal eben billiger ist, ja, weil die wirklich gut sein sollen und ich da mich drauf freue, aber... Und auf Platz 1 habe ich kein konkretes Spiel, sondern der Umstand, warum, Herrgott nochmal, müssen in unserem Zeitalter Spiele noch asynchron in unterschiedlichen Regionen rauskommen.
Das werden wir durch die Switch nicht mehr haben.
Und das ist gerade beim 3DS echt krass gewesen in letzter Zeit. Also ich habe mal ein paar Titel rausgepickt. Ich glaube, Fire Emblem war über einen Monat Unterschied zwischen Amerika und Europa. Pokémon 5 Tage. Ich bin am Donnerstag oder Freitag in Saturn gewesen, wollte mir Pokémon Mond holen und der Verkäufer hat mich dumm angeguckt. Er meinte, kommt doch erst am, wann war es? Mittwoch?
Dienstag? Ja.
Mittwoch? Kommt doch erst am Mittwoch. Hä? Ich habe hier überall Release gelesen. So, ja, ich bin ganz oft auf englischsprachigen Seiten, ne? Die haben natürlich den US-Release genannt und nicht den Europa. Und dachte so, ach nee.
Ich bin natürlich ungeschickt.
Ja, total. Der ganze Rest der Welt hat er am 18. bereits gekriegt und wir erst nur Europa oder ja nur Europa am 23. erst.
Gerade in Zeiten von Online und Foren und Internet ist es dann auch unglaublich schwer, nicht gespoilert zu werden. Ja, du musst dann echt nochmal mit Scheuklappen durch und gucken, dass du da und hier nicht drauf bist. Und es gibt halt ganz viel, auch so Massa 2 oder 3 war es, glaube ich, was sie als auf der Virtual Konsole rausgebracht haben, dann erst nochmal diskutiert haben, ob sie das überhaupt in Europa rausbringen wollen oder nicht. Ja, ich dachte so, warum? Ich meine, wenn es schon übersetzt ist ins Englische, dann weißt du von mir aus, auch ohne andere Sprachunterstützung ist okay, ja, aber dann doch zumindest auf Englisch, dann lass doch wenigstens die Leute, die Englisch können, das genießen, ja, das sind immer noch genug. Besser als man hat es gar nicht und es gab da echt viele verschiedene Spiele in letzter Zeit, die das hatten. Und Übersetzung lasse ich da nicht so wirklich gelten, weil ich denke mal, die Story ist nicht erst einen Monat vor Release fertig geschrieben und da kann man dann auch ein bisschen früher an die Übersetzer geben, also.
Kostet ja Geld, also ich denke, das ist vielleicht ein Geldproblem dann.
Ich denke auch, das Hauptding ist, dass es Geld kostet, wenn man schnell machen will, aber naja. Das waren meine Flops.
Ja, bei mir ist beim 3DS irgendwie auch nicht viel. Also das ist alles eher so, eigentlich hätte ich nur am Platz 1. Das andere ist mehr so gekratzt. Ich habe jetzt auf Platz 3 auch Metroid Prime Federation Force. Und eigentlich habt ihr beiden die Punkte schon genannt, die ich jetzt auch hätte nennen können. Es ist halt einfach, warum es jetzt ein Metroid-Thema oder halt diese Federation Force haben musste. Keine Ahnung, hätten sie ein eigenes Franchise vielleicht nochmal gemacht, aber dann hätte vielleicht auch keinen interessiert, wobei so war es ja auch nicht super gut. Hat sich ja jeder beschwert. Es ist halt kein Metroid und das hat halt allen auf den Magen geschlagen und wie gesagt, ich find's gut, aber es ist halt auch mehr so, ich spiele jetzt mehrere Level, die Story, ja, der kleine Captain, der labert da halt irgendwas, aber irgendwie so richtig packen tut's einen nicht. Deswegen, ja, es ist irgendwie schade, dass es halt doch irgendwie so ein bisschen unterging und dann eben diesen faden Beigeschmack hatte. Ja, so ein richtiges Metroid hätte mir halt doch mehr gefallen und deswegen ist es halt irgendwie nur so ein halber Flop. Und auf Platz 2 habe ich dann auch noch Metroid Prime Blast Ball hingemacht, weil es ist halt so, das war auch in der Demo und das hat auch wieder keiner verstanden. Hey, ist das jetzt das Spiel oder was ist das jetzt? Und dieses Fußballding, das ist echt für ein paar Minuten ganz witzig, aber irgendwie hat es mich dann auch nicht mehr so richtig gereizt. Man spielt halt zu dritt Fußball, muss den Fußball, diesen Ball ins andere Tor schießen. Dann wird das Tor immer kleiner, damit es schwieriger wird, aber ja, weiß nicht. Hat zwar auch Online-Modus, aber fand ich irgendwie jetzt auch nicht so der Reißer. Sie haben es ja in der Demo gebracht und gemeint, ja, so kann man wenigstens ein bisschen die Steuerung erlernen und bla, aber ja, es hat irgendwie alles nichts damit zu tun mit dem Metroid-Universum so richtig. Deswegen finde ich es eher so ein bisschen enttäuschend.
Das hätten sie auch einfach Roboblast nennen können und dann hätte es kein Sorge gemacht, dass es eigentlich an Metroid angelehnt ist.
Ja. Und die Leute hätten es besser gefunden, obwohl es das gleiche Spiel ist.
Ah, andererseits, also man wird halt schon aufmerksam, wenn es halt einen Namen trägt, wo man halt kennt.
Richtig.
Also wenn es irgendwie Gagablub-Blast oder so, dann hätte ich es vielleicht gar nicht wahrgenommen, gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja. Die PR wird teurer, ja, aber ich denke... Trotzdem, ich meine, du hast eigentlich mit Metroid oder anderen IPs von Nintendo so eine tolle Marke, weißt du, was wirklich etabliert ist, wo Leute sagen, ich liebe diese Marke, ich liebe diese Serie und dann machen sie es damit eher kaputt.
Ja, wobei man aber auch fairerweise sagen muss, Nintendo hätte das Spiel nicht wirklich groß anders nennen können als Metroid, wenn sie wollen, dass das Spiel gekauft wird, weil es sieht, finde ich, zu sehr nach Halo aus. Also ich hatte immer so dieses, ich spiele gerade Halo, als ich das gespielt habe. Und ich glaube, das wäre schwer geworden, weil wenn sie es nicht Metroid genannt hätten, garantiert alle gesagt, das ist ja Halo-Abklatsch.
Okay.
Vielleicht. Und auf Platz 1 die Kritzelpost. ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber ich war total geschockt, dass es Geld kostet.
Ja.
Also die haben irgendwie so lange gewartet mit den ganzen, wie ich schon vorher meinte, mit Fäkalien-Sachen und haben so den Briefkasten eingestellt und dann bringen sie das Ding auf einmal wieder aus dem Nichts wieder her. Da habe ich gedacht, oh, okay, interessant. Und dann heißt, ja, kauft mal Briefpapier und eine zweite Farbe für 3 Euro oder so. Da denkst du, was wollt ihr?
Ja, die Preise also, sind ja auch nur der Hammer. Ja.
Eben, also ich meine, natürlich kostet es Geld, sowas zu entwickeln und dass die natürlich so einen kleinen Betrag verlangen, ist denen ja jetzt nicht verboten oder ist ja auch gerechtfertigt. Schließlich haben sie Arbeit reingesteckt. Aber wenn man es halt vergleicht mit dem Briefkasten, da war das nicht. Da hat man halt, wenn man was geschrieben hat, irgendwann hat sich dann was freigeschaltet, dann durch irgendeine Aktion hat man mal einen Brief gekriegt oder eine Briefvorlage, mal einen schönen Weihnachtshintergrund oder so und dann hat man doch alles mal immer mal so ein Ding mal geschrieben oder irgendjemandem geschickt.
Ja, man konnte ja auch in 2 Ebenen sein. Das geht ja jetzt auch nicht mehr, oder? Also ich habe den Knopf noch nicht gefunden.
Also 3D kann man schon zeichnen.
So, okay.
Nur das Tolle ist, du musst erstmal 50.000 Nachrichten von der Niki erhalten. Die musst du dann alle auch wirklich lesen. Und dann dachte ich, sie haben neue Post. Und dann labert die da ewig und zeigt es 20.000 Mal. Und ich dachte, hört die auch mal auf. Und dann musst du natürlich wieder was schreiben, damit wieder das freispielt, weil du es ja dann gemacht hast, was du gelernt hast. Und dann kriegst du wieder was Neues.
Ja,
und es ist so anstrengend.
Das fand ich auch so nervig. Anstatt du hast 3 Briefe und dann liest die und dann ist es gut. Nee, du kriegst einen Brief. Dann hast du den gelesen, ja. Dann kommt der Ladebildschirm, dann kriegst du den nächsten Brief. Ja. Und du musst immer warten. Mittlerweile kommt bei mir auch der Hase von Batch Arcade. Der kommt jetzt auch schon im Kritzelpost. Meldet sich auch schon und sagt, hier, ich habe neue Marken, weil ich nämlich bei Badger Kirtis ausgestellt habe, dass ich da keine Nachrichten mehr will. Also den gleichen Fehler, was sie bei der Briefpost schon gemacht haben, ist jetzt bei Kritzelpost auch wieder. Die Nachrichten sind 2 bis 3 Tage unterwegs. Das heißt, wenn du eine Nachricht schreibst und kriegst eine Antwort, dann dauert es 6 Tage. Hey, wenn du da an Feiertagen oder an Weihnachten irgendwie was verschicken willst, so fröhliche Weihnachten, dann kommt irgendwann im Neujahr, kommt dann die Antwort, ja, danke, du auch.
Ja gut, das kriege ich nicht mit, weil ich habe das WLAN auf dem 3DS so selten an und ich muss auch hier immer extra mein WLAN aktivieren zu Hause, dass ich da sowieso nur alle 2 Wochen mal oder so kurz ins Internet gehe mit dem 3DS wegen irgendwas. Und dann blinkt halt dieses blaue Dings hier, ah, du hast was Neues bei dem, dann starte das mal. Wüsste jetzt gar nicht, dass das 2 Tage dauert.
Ich weiß es, dass es wieder so ist, weil es ja dann dran steht, wann der Brief geschrieben wurde und ich denke so, ja toll, war doch gestern war ich daheim und vorgestern war ich doch auch online. Und nachdem ich dann bei der Kritzelpost die Nachricht gelesen habe, kommt dann im Hauptmenü auf dem 3DS, kommt dann, sie haben neue Kritzelpost erhalten. Da denke ich, ja, du Segel, das habe ich doch gerade gelesen.
Ja, ja.
Also so im Nachhinein, das finde ich sowieso schrecklich.
Und dann haben sie auch dieses, wenn man jemandem schreibt und was zurückbekommt, kann man nicht weiter drauf antworten, sondern du musst einen neuen Brief anfangen. Ach, das sind halt einfach so, ich meine, wie gesagt, Kritzelpost ist kein Spiel, es ist auch jetzt nicht wirklich eine super geile Anwendung. Ich finde es irgendwie nett, dass sowas geht. Und mit dem 3D-Malen habe ich schon so ein paar Effekte mal gemacht. Aber irgendwie ist das alles so ein bisschen bläh mit dem Bezahlsystem und dass es alles so langsam ist und diese ganzen Fehler vom Briefkasten einfach übernommen hat. Und dann finde ich es irgendwie wieder ein Fail. Und deswegen ist es mein Top-Flop 2016, weil ansonsten gab es ja irgendwie nichts. Keine Ahnung. Habe auch nichts groß gespielt auf dem 3DS, was jetzt schlecht war. Ja.
Dann bitte Felix, beglücke uns.
Ja, mich hat der 3DS dieses Jahr eigentlich recht wenig enttäuscht. Ich habe auch nur 3 Sachen auf meiner Liste stehen. Auf Platz 3 ist entgegengesetzt zu einigen Meinungen, die hier gefallen sind, Mario Party Star Rush. Mit einer kleinen Nebenbemerkung, ich habe Mario Party Star Rush nicht hier. Ich habe es nur auf der Gamescom angespielt einmal, weil ich war noch ein bisschen skeptisch, weil nach Teil 9, Teil 10 und den 3DS-Teil kann man mal skeptisch sein und es wurde ja immer so angepriesen, oh, jetzt muss keiner warten, aber ich hatte dann da einen in der Runde gehabt, der hat es einfach nicht gebacken gekriegt, auf breit zu drücken, damit die Würfel losgehen. Ist ja nicht so, dass der irgendwie geguckt hat, was Items bewirken. Der hatte ja keine. Also, ich weiß auch nicht, was da war. Das hat dann erstmal 5 Minuten gedauert, bis der das da hingekriegt hat. 15 Minuten oder so durfte ich spielen. Davon, das waren 2 Runden oder so nur hingekriegt, wegen dem Typen da. Ja, und das, was ich da gespielt habe, das hat mich auch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber ich höre sonst eigentlich nur Positives darüber. Ich werde mir das auf jeden Fall noch kaufen. Nur bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse.
Witzigerweise haben die das bei Nintendo, als sie es vorgestellt haben, in dem Treehouse oder wo das war, auch immer. Jetzt drück doch mal. Ja. Wir sind ja schon fertig. Drück doch mal. Hättet ihr vielleicht auch machen sollen. Drück doch
mal. Nachdem die Session auch vorbei war, kam da eine Mitarbeiterin, die gefragt hat, wie habt ihr das gefunden? Und ich habe da auch gesagt, ging. Wieso, wie ging? Star Rush Gamescom Demo Platz 3. Platz 2 ist Pokémon Picross. Ist mein Einstieg in die Picross-Reihe gewesen.
Kam aber letztes Jahr, oder?
Keine Ahnung, wann das kam. Ich glaube, das kam dieses Jahr im Zuge des Pokémon-Jahres, meine ich. Ja, ich find's schade. Es hatte Potenzial, aber es war dann im Endeffekt doch nur ein klassisches Free-to-Play-Spiel. Doch, ja, daraufhin habe ich mir halt jetzt My Nintendo Twilight Princess Picross geholt und danach Picross E1, E2, E3, E4, E5 und E6 muss ich mir noch holen. Hab die, glaube ich, auch schon alle durch.
Ich Blut geleckt.
Ja. Ja, das, Pokémon Picross Platz 2. Platz 1 hat mit meinem Top 3DS Platz 1 zu tun, nämlich dass diese Hilferufe aus Sonne und Mond. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber dieser Mensch gehört gesteinigt. Ich erläutere das am besten mit einer kleinen Geschichte. Ich wollte ein Magpie fangen. Ich hatte es danach auch, nachdem ich 12 weitere Magpies und 2 Magmas gekillt hatte. Mein Wuffels ist 3 Level aufgestiegen. Und mit Elikid war es genau das Gleiche. Da kam nur noch ein Scharnierer dazu.
Also ich habe es noch nicht einmal geschafft, dass mehr als zweimal in Folge ein Hilferuf geklappt hat bei denen. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit wie du.
Ja, ich glaube, spätestens dann bin ich abgehauen oder habe halt beide platt gemacht.
Zum Fangen ist es definitiv sehr suboptimal. Zum Trainieren ist es vielleicht gut, wenn es nicht vielleicht Zubat oder Golbat ist, die dich die ganze Zeit mit Konfu-Strahl verwirren. Wobei mir tatsächlich die Verwirrung in der 7. Generation jetzt nicht so schlimm vorkommt wie in den Generationen davor. Weil wenn ich da einmal verwirrt war, dann war ich für 7 Runden verwirrt und habe mich immer selbst vor Latz gehauen.
Ich glaube auch die Chance, dich selber dann zu verletzen, ist geringer geworden.
Ja, und jetzt bin ich vielleicht für maximal 3 Runden verwirrt und hau mir maximal bei jedem 6. Mal einen vor Latz.
In Ordnung. Dann bitte Markus.
Okay, meine Flops. Ich fange mal mit was Allgemeinem an auf Platz 3. Demos allgemein im E-Shop, die haben mich bisher eigentlich, wenn es Demos gab, alle abgeschreckt von dem Spiel. Also selbst bei Spielen, die mich interessiert haben, habe ich so nachgedacht, oh nee, das holst du doch nicht. Ganz extrem fand ich es bei Pokémon Sonne und Mond. Da habe ich es mir echt nochmal überlegt, weil mir die Demo so überhaupt nicht gefallen hat.
Das hat man schon öfter das Problem, ne? Dass Demos nicht immer
Es gibt einen Menschen, der da wirklich mal das statistisch aufgebaut hat, hat gemeint, es gibt 9 mögliche Auskommen für eine Demo und nur 2 davon sind positiv und eine davon fast unmöglich von den positiven. Wenn es einen interessiert, Extra Credit Demo bei YouTube eingeben, der erklärt das innerhalb von 6 Minuten, ist sehr interessant.
Okay.
Das ist der Grund, warum es keine Demo gibt. Eben genau das, was du sagst, weil die meisten kaufen sich ein gutes Spiel dann doch eher nicht, weil die Demo nicht so doll war.
Ja, aber also zum Beispiel Ausnahme war jetzt zum Beispiel Picross 3D Round 2, 2 Level gespielt, dann war es mir eigentlich schon klar, ja, das ist super. Aber bei Pokémon habe ich irgendwie so gedacht, du kannst jetzt in der Demo, ich habe jetzt mit allen Leuten geredet, du kannst fast nichts machen. Du kannst Pokémons fangen, die musst du aber wieder abgeben, wenn du gehst. Das hat, also die Demos sind teilweise auch einfach blöd gemacht.
Ja, eben. Aber wie gesagt, das wird in dem Ding gut erklärt. Du hast ja eine Kombination zwischen Spiel kann gut, schlecht und mittelmäßig sein und die Demo kann gut, schlecht und mittelmäßig sein. Und wenn du die kombinierst und dann guckst, was bringt dir die Demo, gibt's eben fast keinen Fall, wo die Demo wirklich Leute dazu bringt, das Spiel zu kaufen. Eine der wenigen Möglichkeiten, die wirklich existiert, ist, das Spiel ist mittelmäßig. Du hättest es dir vielleicht nicht geholt, aber die Demo war so gut, dass es dich dazu gebracht hat, das Spiel zu holen.
Bei mir ist immer umgekehrt. Ich habe die Demo von dem Spiel gespielt und dachte, ach, das langt mir jetzt. Das war gut, aber irgendwie mehr brauche ich jetzt gar nicht.
Das hatte ich auch schon, dass ich dachte, ja, okay, jetzt habe ich ja bei einem Jump'n'Run irgendwie 3 Level durch. Oder bei Rhythm Paradise habe ich auch die Demo gespielt, dachte, ja, schön. Platz 2 muss ich jetzt gerade noch schon schwanken. Ich nehme jetzt einfach mal die Kritzelpost. Ja, also haben wir ja vorher schon gesagt, eigentlich irgendwie ganz nett, dass der Briefkasten wieder da ist, aber irgendwie dreist, wie Nintendo das einfach gemacht hat mit alles kostet jetzt Geld und ja, man wird zugespammt. Und Platz 1 ist auch wieder was Allgemeines, Rabatte im E-Shop von 3DS. Ja, ist ja ganz nett, dass sie da sind, aber das sind dann entweder so uralte Spiele, die eh schon jeder hat, oder Spiele, die ich auch kostenlos nicht haben will, oder Spiele, wo ich dann denke, oh cool, 30% oder 40% Rabatt und die dann aber ja natürlich von dem E-Shop-Preis 30% sind und die dann immer noch 5 Euro mehr kosten, trotz 30% Rabatt als im Laden. Ich finde es so nervig, also die locken so
das find ich mit auch diesen beschissen,
ja. 40% ja. Hört sich so viel an, aber du denkst, hey, das ist immer noch mehr als im Laden, weil die im Laden mittlerweile auch nur noch die Hälfte kosten und das finde ich ein bisschen nervig. Also bei der Wii U muss ich sagen, gucke ich nicht so, aber beim 3DS gucke ich halt doch mal, was sind so Neuerscheinungen oder Sonderangebote und da ist irgendwie durch die Bank weg alles einfach teurer.
Ich glaube, Nintendo tut sich da einfach durch Steam und ähnliche Rabattaktionen zu, die es ja öfter gibt, schwer, weil sie ja ihr eigenes, es gibt die Selected Games, wie sie früher auch hießen. Das hat für die jahrelang gut funktioniert. Und ich meine, das hat ja auch nur einen Vorteil, dass du sagst, okay, offiziell, das ist jetzt der reduzierte Preis. Du weißt, ein gutes Spiel kommt nach 3 Jahren oder so für den Preis raus, wenn du wirklich warten willst und tiefer geht da nicht mehr. Und ich glaube, die tun sich da jetzt auch einfach schwer, dass das hier irgendwie aufzuweichen durch diese ganzen Rabattaktionen, die Steam sind und haben da auch einfach Druck durch diese Steam-Rabattaktionen oder bei GOG oder Humble Bundle oder was es nicht alles gibt, ne? Da irgendwie gleichzuziehen, weil, naja, der Gaming-Markt ist halt schwer umkämpft.
Ich meine, die sollen es ja auch nicht verramschen, aber die schreiben halt dann 30% hin und es ist halt trotzdem noch viel, weil es im Laden halt billiger ist und
ich bin auch der Meinung, dass ein Spiel als Download nicht mehr kosten darf als im Laden. Eigentlich soll es weniger kosten. Maximal gleich viel.
Ja, haben wir auch schon 100 Mal im Podcast besprochen, aber ja, genau meine Meinung. Also mir bleibt an dieser Stelle wie immer nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus, Felix und Daniel machen das Licht aus. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ja, ciao.
Ich bedanke mich natürlich bei unseren Gästen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich glaube, da kommt noch was dieses Jahr. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ciao, ciao.
Nummer 1 war Mighty No. 5. Das haben wir ja vorhin schon sehr lange diskutiert. Warte
mal, nein.
Mighty No. 5. Nein.
Mambo Number 5.
Ja, das Spiel ist so schlecht, das gibt's noch nicht mal.
Der Mambo Number 5 war das.
Okay, ich steig's mal raus.